herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich befinde mich gerade in einem mobilen Berlin, das über das ebenfalls mobile Kiel herfällt. Und da begrüße ich den, was bist du denn da? Bist du den Oberoffizier an Deck? Hallo Tamino.
Hallo, ja. Hallo Oberbürgermeisterstadt Berlin.
Ja, so ungefähr, ja.
Ja. Es dampft, es quietscht, es raucht, es knirscht. Ja. Wir sind im Steampunk-Universum.
Es scheppert.
Von, ja, von wie heißt der Film nochmal? Ich kann mir diesen Titel nicht merken.
Mortal das war wirklich, Engines.
Ja, mehrere Male schon habe ich diesen Titel vergessen. Ich weiß nicht warum.
Aber ich finde ja.
Ich kann mir diesen bescheuerten deutschen Untertitel immer merken.
Ja,
Krieg der Städte, das kann ich mir merken.
Ja, wie klingt das denn? Krieg der Städte?
Klingt ich habe keine Assoziation wie, damit,
wie
gar keine.
Vielleicht Krieg der Schiffe oder Krieg der Stühle oder Krieg der Sterne. Man weiß es nicht. Ja, Mortal Engines ist das Programm für den heutigen Abend.
Ich bin schuld.
Ist das auch schon der Versuch einer Entschuldigung oder war das jetzt erstmal nur Tatsachenfeststellung?
Genau, ich möchte dich mit dieser rührenden Entschuldigung bewegen, so wie London sich bewegt über die ausgestorbene Erde der Zukunft in mehreren hundert Jahren.
Hast du nicht Angst, dass ich dir einfach davonlaufe?
Das hatte ich wirklich schon, weil ich habe ja dich überredet, diesen Film zu gucken und nach dem Trailer meintest du ja, glaube ich, schon sowas wie, okay.
Also man muss dazu sagen, wir tauschen uns ja immer wieder so ein bisschen aus, es ist immer so ein bisschen hin und her, jeder pickt mal so ein bisschen abwechselnd irgendwie Filme und dann habe ich dir den Ball zugeworfen und habe gesagt, Tamino, du bist dran, was wollen wir denn im Dezember gucken? Ich war auf vieles vorbereitet und dann kommst du mit einem Titel zurück, mit dem ich überhaupt nichts anfangen konnte, bei dem ich gar nicht mal wusste, ob das überhaupt ein Film ist oder ob du mich irgendwie gerade veralberst. Dann habe ich diesen Film gegoogelt und habe diesen Trailer gesehen und dann war ich noch verwirrter, weil in diesem Film, in diesem Trailer Hugo Weaving mal so richtig schön wieder so, wie sagt man so schön, hammering it up in seiner Rolle als Bösewicht. Ja.
Rumwillenden, ist das ein Wort? Wort?
Rum, ja. Hugo Weaving-ning. Auf jeden Fall. Und auf einmal rennt da, läuft da London als viktorianisch angehauchte Stadt durch eine Ödnis und verschlingt eine andere Stadt. Und dann wusste ich erst recht nicht, ob du mich gerade veralbern willst oder ob das tatsächlich ein echter Film ist oder einfach nur irgendwie so ein Spaß-Trailer, der durchs Internet geistert. Und dann habe ich erfahren, nee, das ist tatsächlich ernst gemeint und das ist ein Film und der ist sogar aktuell noch vielleicht, wenn ihr Glück habt, im Kino. Und
also ultra Film, erfolgreich gibt. Scheint er nicht zu sein, überraschenderweise, ja, und deswegen kann es durchaus sein, dass man den in Deutschland nicht so leicht dann noch im Kino erwischen wird, wenn diese Folge rauskommt. Ich kann auch sagen, als ich den Film im Kino gesehen habe, wann war das, am letzten Samstag, ne, so ein paar Tage, nachdem er angelaufen ist, ich glaube, außer mir und meinem Kumpel waren, ich glaube, 4 Leute im Kino.
Ja.
Und wir waren halt, gut, wir waren nachmittags da, aber immerhin an einem Samstag, ne, da sind normalerweise schon, also wir waren auch im kleinen Kino jetzt, nicht im Cinemax hier, aber normalerweise sind da schon immer so 30, 40 Leute, wenn ich da jetzt einen Film gesehen habe. Ist ja auch ein relativ großes Kino noch. Also, naja, es scheint nicht so auf große Begeisterung oder großes Interesse hier zu stoßen, der Film.
Ich habe den am Sonntagabend geguckt, also auch am Startwochenende. 20 Uhr Vorstellung, glaube ich, oder irgendwie so um 20 Uhr herum. Vielleicht waren wir maximal 10 Leute irgendwie im Kinosaal. Der Beste war der Kollege, der glaube ich zu spät gekommen ist, 3 Plätze, 4 Plätze neben mir saß und ungefähr, also auf jeden Fall auch an einer Stelle, über die wir noch sprechen werden und ja, wir werden den Film spoilern, weil who cares, auf jeden Fall an einer sehr dramaturgisch angehauchten Stelle, die aber höchst lächerlich war, ist der Typ einfach wieder gegangen. Also das war so eine halbe Stunde vor Ende, wo ich mir auch dachte, ja, okay.
Warte, nimm mich mit.
Ja, vielleicht, aber weiß ich nicht, vielleicht gehörte der auch irgendwie zum Kinopersonal und hat irgendwie nach Feierabend sich da irgendwie noch in so einen Saal gesetzt und dachte sich, naja, kann man ja mal mitnehmen und
Hast du mal einen Film alleine gesehen im Kino?
Ja, den zum, also das, ach so, dass ich ganz das alleine im Kino war.
Genau, also nicht, dass du alleine hingegangen bist, sondern dass niemand anderes da war. Also außer vielleicht deiner Begleitung oder so, ne? Also das hatte ich nämlich einmal bei Feuereis und Dosenbier. Das ist ein Film mit Axel Stein. Okay. Und der war auch nicht gut, muss ich schon sagen. Den habe ich damals irgendwann mal in Schulzeiten noch gesehen mit einem Kumpel, weil der da, okay, gehen wir mal ins Kino, komme ich mit. Und das war schon echt schmerzhaft. Das muss so Anfang der 2000er gewesen sein.
Ja, Axel Stein.
Da kam, glaube ich, auch dann, ja, da kam dann auch ein paar Mal noch so der Typ rein, der den Projektor am Laufen hielt und blieb da kurz stehen, aber ging dann auch wieder.
Ja, nee, ich weiß das gar nicht so genau. Bestimmt auch mal. Aber ich weiß, bei Helge Schneider, bei Jazz Club, wir waren zu dritt in der Gruppe und vielleicht waren da noch zwei andere Leute. Aber auch nicht viel mehr. Das
ist auch ein bisschen Special Interest, ne?
Ja. Ja. Aber Spaß hatten wir trotzdem, also so ist das nicht. Ja. Mortal Engines. Lass uns aber, bevor wir da noch mehr auch drüber reden, warum du den überhaupt gepickt hast und wer von uns beiden das Buch gelesen hat und wer nicht, oder ob wir beide das Buch auch nicht gelesen haben, machen wir noch ganz schnell einen kurzen Schlenker in Richtung Patreon und Steady, denn ihr könnt diesen Podcast nach wie vor ganz besonders auch im neuen Jahr noch unterstützen. Eben drüben bei Patreon und bei Steady. Ihr kriegt Zugang zu Livestreams. Ihr könnt unter anderem dann eben live zuhören, wenn wir das hier aufnehmen. Ihr kriegt noch ein bisschen was obendrauf und vor allen Dingen unterstützt ihr dieses ganze Ding hier und sorgt dafür, dass wir auch ins Kino gehen können zu Filmen, bei denen wir sagen, naja, es war jetzt vielleicht nicht so der Oberhit. Also klickt euch
gerade
da gerne mal rein.
Ja.
Ja, das ist denn Schmerzensgeld in dem Monat. Aber hey, auch das ist wichtig. Also unterstützt die Sendung, tut es. Vor allen Dingen, wenn ihr da draußen sitzt und sagt, ich höre gerne zu, ich höre regelmäßig zu und ich will auch was zurückgeben. Und da ist natürlich der Start auch ins neue Jahr perfekt, um da mal bei Patreon und bei Steady vielleicht ein bisschen was dazulassen und auch regelmäßig dazulassen. Und es machen sehr viele tolle Leute, die immer am Ende der Sendung erwähnt werden. Und einer dieser tollen, wunderbaren Leute ist der Michi W., den ich an dieser Stelle nochmal ganz besonders erwähne und mich da nochmal ganz besonders bedanken will.
So, wenn man noch ein paar gute Vorsätze fürs neue Jahr sucht.
Auch da haben wir was im Angebot. Auch da gibt es das passende Paket bei Patreon und bei Steady. Vorsatz, Podcast unterstützen. Auf jeden Fall. Gut, so, haben wir das auch hinter uns. Dann ist die Frage tatsächlich noch ein bisschen da. Ja, also wir sind uns jetzt beide, glaube ich, so ein bisschen einig, dass wir beide auf dieses Ding geguckt haben und erstmal die Augenbrauen spitzten und sagten, was ist das denn? Und dann hast du aber eben schon auch vorher sehr entschlossen gesagt, ja, den gucken wir. Und da bleibt die Frage immer noch unbeantwortet, ja, warum eigentlich? Also was hast du da auch in dem Trailer gesehen, dass dich, also dass das Interesse zumindest geweckt hat?
Es gab in der Tat sehr viele Gründe, warum ich den Film sehen wollte. Es war auch nicht so, um das mal gleich vorwegzuschieben, dass ich dachte, das wird bestimmt irgendwie so ein geheimes Meisterwerk wie Cloud Atlas oder so. Ja, so ein Film, der vielleicht unterm Radar läuft, aber im Grunde so der Hammer wird. Das dachte ich nicht. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es ein solider Entertainment-Film wird mit ein paar schönen Bildern, einer normalen Straightforward-Story und ein paar netten Action-Szenen oder so, der aber vielleicht ein besonderes Worldbuilding hat, weil eben dieses Setting, ne, natürlich was sehr Ungewöhnliches ist. Und diese Welt, die in, das wurde glaube ich mal gesagt, ne, ich glaube so 300-400 Jahre oder so in der Zukunft soll das sein.
Sind sie sogar 1000 Jahre?
War das sogar noch mehr?
31. Jahrhundert?
Ich überlege gerade, war das 31. oder das 23. oder irgendwie sowas, ja. Also es mag sogar 1000 Jahre sein, auf jeden Fall eine ganze Ecke in der Zukunft. Und die Welt liegt brach und es laufen eben riesige Steampunk-eske, ne, bewegliche Stadtkonstruktionen über die Erde. Und da gibt's dann eben so große Städte wie London zum Beispiel, die dann, ne, über die Landschaft streifen und sich kleinere, hilflose Städte einverleiben, um so ihre Macht, ne, zu vergrößern und Ressourcen zu suchen. Und das ist natürlich mal eine ganz abgefahrene Prämisse. Das Ganze basiert auch auf einer Buchreihe, die ich nicht kenne, wusste ich vorher auch nicht, bin ja nur dadurch darauf gestoßen. Aber das fand ich einfach mal als Idee wirklich cool.
Ja.
Und zwar, es gibt nämlich so ein, den habe ich glaube ich irgendwann auch schon mal erwähnt, es gibt halt so einen Kurzfilm in einem Anime-Film. Der Anime-Film heißt Memories, der ist irgendwann aus den 90ern, der besteht aus drei einzelnen Kurzfilmen, die nichts miteinander zu tun haben. Und der letzte Kurzfilm davon, das ist ein unglaublich geiles Teil. Das ist auch einer meiner Lieblingsfilme, wenn man das, wenn man den als Film jetzt gelten lassen möchte. Diese eine Kurzfilm-Episode, die ist, glaube ich, so 20, 25 Minuten lang. Die heißt Cannon Fodder. Kann man vielleicht sogar bei YouTube finden, bin ich mir nicht sicher. Und das ist halt so ein bisschen ein ähnliches Setting, noch ein bisschen grotesker und düsterer. Aber da geht es halt nur ganz kurz darum, dass da siehst du so einen kleinen Jungen, der in so einer Welt aufwacht, die halt, also diese ganze Stadt, in der er lebt, die bewegt sich halt auch. Das sieht man aber nicht so richtig, weil eine Stadt spielt. Und diese gesamte Kultur in dieser Stadt dreht sich halt nur um Kanonen. Daher halt Cannon Fodder. Mhm. Also so klingt es ein bisschen albern, wenn man das so sagt, aber es ist unglaublich geil gemacht. Also das ist halt, du siehst dann zum Beispiel, wie halt so diese riesige Kanone in der Stadt geladen wird. Und das ist halt so ein richtig fast kultureller Prozess. Ne? Und der Vater von dem kleinen Jungen, der arbeitet da halt. Und der kleine Junge findet das halt total toll. Und der will halt irgendwann mal dann der Typ werden, der das alles koordiniert. Ne? So der Aufseher für die große Kanone. Und das ist halt so total abgefahren, weil es ist auch richtig dreckig und fies gezeichnet, das Ganze. Also alle Menschen sind halt grau und eingefallen. Also es ist total faszinierend. Also als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich echt nur so, wow, was ist das denn? Und die ganze Kultur ist halt wirklich nur auf diese Kanonen die ausgerichtet. Ne? Also jeder hat halt irgendwie so eine kleine Kanone auf seinem Dach und so. Und dann wird dann immer durchgesagt, so ja, jetzt nähern wir uns hier der und der Stadt und jetzt feuern wir so und so viele Salven ab und haben die und die verletzt. Aber keiner sieht da irgendwie was von. Also ist was ganz Besonderes. So. Und das geht halt natürlich in die Richtung. Ja, und das Erste, was ich übrigens dachte, als ich den Trailer gesehen habe, und da kann man schon ein bisschen Foreshadowing betreiben auf den Film, den wir im Januar hier besprechen. Ich habe nämlich zuerst ganz kurz gedacht, dass es eine Realverfilmung von einem Miyazaki-Film sein könnte. Und zwar von Howl's Moving Castle, beziehungsweise Wandelnde Schloss auf Deutsch.
Ja, den kenne ich sogar. Stimmt, den habe ich damals
das
auch nicht
halt
gesehen.
Das habe ich nämlich ganz kurz gedacht, ne, weil der hat ja auch so eine, es ist halt keine Stadt, aber es ist halt auch so ein Schloss, was ja auch in so einer Steampunk-Welt sich über die Erde bewegt. Und der Film ist nicht unbedingt einer meiner Favoriten von Miyazaki, aber durchaus ein solider Film mit ein paar sehr schönen Elementen. Und das, also irgendwie stimmt, hat mit, also diese Idee von so einer Stadt, die sich bewegt, oder von einem Gebäude, das sich bewegt, da, das irgendwie spricht mich das an. Ich weiß auch nicht warum. Ich finde, das ist eine total geile Idee. Gerade so verbunden mit dieser Steampunk-Welt, was ich eigentlich auch immer generell toll finde in so Fantasy-Science-Fiction-Filmen. Also Steampunk ist was ich eigentlich immer mag. Ja, und hier ging das Ganze natürlich auch so vom Look dann eher ein bisschen so in die Mad Max-Richtung, also auch vielleicht ja, von den älteren Mad Max-Filmen, die ich ja auch alle durchaus zu schätzen weiß. Also gut, den dritten jetzt nicht unbedingt von den alten Mad Max-Filmen, aber mit den anderen kann ich alle eigentlich sogar sehr viel anfangen, kann man sagen. Ja, deswegen dachte ich so, vielleicht wird das ja was, ne? Vielleicht hat das ein tolles Worldbuilding. Natürlich hat man gleich gesehen, es ist wahrscheinlich ein bisschen gelackter alles und nicht so dreckig oder besonders. Ne? Auch mit eher unbekannteren Schauspielern, was ja auch nicht unbedingt schlecht sein muss, aber oft ja so ein bisschen so, also bei mir gehen manchmal so ein bisschen die Alarmglocken da an, weil man dann immer denkt, okay, hat man da irgendwie keinen guten Darsteller für bekommen oder so? Also, weiß man halt nicht, woran das hier liegen kann. Ich verstehe es auch hier nicht so ganz, weil das Ding hat, glaube ich, $100 Millionen gekostet oder so, ne? Also, es war ja kein billiger Film. Und Hugo Weaving ist natürlich ein namhafter da. Ansonsten haben wir, glaube ich, niemanden, der jetzt ansatzweise so ein A- oder B-List-Actor ist.
Ja.
Naja, und sonst hat man ja zumindest immer so 3, 4 Leute, die man zumindest aus Nebenrollen kennt so, ne? Oder so. Und wenn sowas halt gar nicht ist, da habe ich selten Erfahrungen gemacht bei Blockbustern, dass das dann gute sind. Ja. Naja, jedenfalls war das so im Großen und Ganzen der Grund, warum ich einfach Interesse hatte, den Film zu sehen. Und ich dachte, das könnte vielleicht einfach netter, ungewöhnlicherer Blockbuster werden. Ja, war leider nicht der Fall.
Also ungewöhnlich?
Naja, inhaltlich irgendwie eher nicht. Also vom Setting, aber also der ganze Plot, da kommen wir ja gleich auch noch zu, das war halt so Klischee by the numbers, das habe ich halt alles schon 1000 Mal gesehen in so vielen Filmen.
Ja. Also,
und das hat mich echt total enttäuscht.
Deshalb hatte ich nämlich da auch noch ein bisschen nachgebohrt, als du den vorgeschlagen hast, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass ich diesen Trailer mit komplett anderen Augen sehe als du, weil ich habe den Trailer schon gesehen, dachte, oh Gott, das kann ja alles irgendwie sein. Das kann sich viel zu ernst nehmen, das kann viel zu ernst gemeint sein, das ist total absurd von der Prämisse eigentlich her. Das sieht nach sehr fetter Materialschlacht aus. Also ich war ein bisschen verwirrt. Aber als du dann auch so meintest, so ja, ich erwarte da jetzt nicht das große Meisterwerk, war ich schon ein bisschen beruhigt, weil ich echt dachte so, okay. Hätte ja auch sein können, dass es, also muss man ja auch dazu sagen, ist ja auch, ich weiß gar nicht, wie sie es im Trailer formuliert haben, aber die Crew rund um Peter Jackson steckt ja auch dahinter. Also Peter Jackson hat irgendwie diese Bücher, die Buchrechte wohl, glaube ich, 2009 sogar schon aufgekauft und wollte da, glaube ich, ursprünglich selber irgendwie die Filme dann auch machen, hat aber jetzt am Drehbuch nur mitgeschrieben und produziert und sein Storyboard-Artist ist der offizielle Regisseur des Filmes und seine kommen wir ja auch gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen, seine Leute, die auch die Drehbücher irgendwie mitgeschrieben haben für, glaube ich, Herr der Ringe und Hobbit und so und King Kong. Also das ist alles so ein bisschen so sein Dunstkreis und seine Crew, die da irgendwie involviert ist. Und das vermarktet der Trailer halt auch wieder mit diesem klassischen von den Machern von der Hobbit und Herr der Ringe. Also da gibt's ja immer dann diese Floskeln, die im Trailer dann kommen. Und deswegen dachte ich, oh Gott, ist das jetzt irgendwie das nächste Fantasy-Franchise, von dem ich einfach als letzter Idiot noch nie was gehört habe und das ist ja irgendwie mega das Ding und alle warten sehnsüchtig drauf, dass das endlich ins Kino kommt und ich bin der Einzige, der das Memo irgendwie nicht gekriegt hat. So, aber als du dann eben auch meintest, so ja, es ist, also mit dieser, hast du glaube ich auch so geschrieben, so es könnte was werden. So dieses, du hast ja glaube ich auch sehr wohlwollend auf das Potenzial der ganzen Sache geguckt und da war mir dann auch klar, okay, mit der Prämisse, mit dem Blick gehen wir dann eben auch da rein und besprechen den Film. Und ja. Das ist ja schon mal okay. Und ich meine, ich habe mich auch ein bisschen auf Twitter etwas amüsiert über diesen Film. Ich glaube, das sei mir auch verziehen, weil das, wie sagt man so schön, das sind low-hanging fruit. Wie sagt man auch noch so schön? Beating on the dead horse, weil dieser Film halt wirklich komplett unterm Radar läuft und also in den USA hart floppt gerade. Und ich glaube auch, muss man dazu sagen, also ich habe jetzt auch die Woche, ich war oft im Kino, ich habe nämlich auch zweimal den neuen Spider-Man geguckt, diesen Animationsfilm und bin absolut verliebt und hin und weg und finde den großartig.
Zweimal auch noch?
Naja, einmal musste ich ihn sogar noch in 3D gucken, weil er so gut ist. Also wirklich ganz, ganz toll. Aber auch der Film...
Das ist dieses Ding mit irgendwelchen Paralleluniversen und so. Ja, so und hässlich animiert, glaube ich, ne? So dieses Ding. Davon redest du, oder?
Wenn du mit hässlich fantastisch schön meinst, dann sind wir da auf einer...
Ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe nur den Trailer gesehen und der Trailer hat mich überhaupt nicht angesprochen, weil ich mochte den Animationsstil nicht. Aber vielleicht ist es natürlich ein großes Meisterwerk. Das kann natürlich sein.
Ja gut, ich meine, der Film lebt halt auch ganz hart mit dem und von dem Animationsstil. Aber Nicolas Cage als Spider-Man Noir ist, könnte auch für dich unterhaltsam sein. Aber
okay, sold.
Aber beide Filme haben, glaube ich, das gleiche Problem, dass die innerhalb von ein, zwei unfassbar vollgepackten Wochen rauskommen. Weil nächste Woche auch noch irgendwie Bumblebee läuft und Aquaman läuft und Mary Poppins läuft. Ich habe das Gefühl, dieses Loch.
Aquaman will ich übrigens auch gucken. Ich weiß nicht, ob dich das freut, dass du das hörst, aber irgendwie, ich will einen trommelnden Oktopus sehen und wie Aquaman irgendwie mit Meerjungfrauen flirtet. Das interessiert mich.
Ja, ich verstehe das auch sehr gut. Ich habe da auch ein gewisses Interesse dran. Aber was ich sagen wollte, ist, ich glaube, dieses Loch, das die Verschiebung von dem Star Wars Episode 9 auf nächstes Jahr, glaube ich.
Ja, wird ja wohl, oder?
Also ja, also ich glaube Ende nächsten Jahres. Ich glaube, das war echt um ein Jahr irgendwie verschoben, weil da ja dann der Regisseur gefeuert wurde und bla. Aber ursprünglich sollte ja auch dieses Weihnachten dann zum dritten Mal in Folge ein Star Wars ins Kino kommen. Und das wurde verschoben und ich glaube, dass gleichzeitig irgendwie alle Filme in diese Lücke gestopft wurden und man sich dann wundern muss, so, oh, um Weihnachten herum laufen irgendwie 5 Blockbuster / Großprojekte gleichzeitig. Komisch, dass vielleicht nicht alle den Spotlight für sich irgendwie pachten können. Und ich glaube, dass Mortal Engines da auch, also unter anderem, der Film hat noch ganz andere Schwierigkeiten und Probleme, über die wir auch sprechen werden, aber er kommt auch zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt einfach raus. Wenn der, glaube ich, so im Januar irgendwie rausgekommen wäre, im Februar, so wo einfach nicht viel Blockbuster los ist, so, dann hätte er vielleicht noch ein paar Leute mehr hinter der Heizung hervorgeholt, aber so.
Oder im Sommer vielleicht auch, ne?
Ja gut, aber da hast du dann auch wieder die Großdinger, die dann das Ding vielleicht...
ja, vielleicht nicht im August, aber vielleicht so, ja, naja, oder Mai, Juni oder so.
Wenn genau, mit dem richtigen Termin hätte da ein bisschen mehr draus werden können, aber so ist das Ding, glaube ich, zum Scheitern verurteilt irgendwie auch. Aber naja, auf jeden Fall sind wir uns da schon mal so ein bisschen einig, was so das Vorverständnis angeht und vielleicht auch die Erwartungshaltung. Und aber natürlich auch nicht falsch verstehen, so, ich habe mich sehr über diesen Film lustig gemacht, aber ich bin natürlich auch so offen, wie es geht, ins Kino gegangen und ich gehe ja nicht hin an einem Sonntagabend, schlepp mich durch Berlin und sage, ich gehe jetzt ins Kino, ich will jetzt einen Kackfilm sehen, im Gegenteil. Und
ich wollte einfach nur unterhalten werden. Ja, ich habe ja auch echt nicht gedacht, habe ich ja gerade schon mal gesagt, ne? Ich habe ja eigentlich, ich war wohlwollend dem Film eingestellt und ich habe auch nicht mal viel erwartet. Also das ist eigentlich die beste Grundhaltung, die ein Film von mir erwartet. Ne, dass ich nicht viel erwarte, einfach nur nett unterhalten werden möchte. Ja. Und wenn dann so ein Blockbuster bei sowas wirklich versagt, dann läuft halt schon echt einiges schief.
Ja.
Ne, und das, noch ein Wort zum Marketing vielleicht, bevor wir dann mal ins Detail gehen hier. Also ich finde das Ganze auch echt, also ziemlich, schon fast unverschämt, wie der Film halt so vermarktet wird. Und das, also es wird ja echt so getan, als wäre das der neue Film von Peter Jackson. Ne? Und da, also ich habe auch dieses Chris Duckman Kurzreview zu dem Film gesehen und daran kann man auch sehen, wenn selbst Chris Duckman den Film scheiße findet, dann ist wirklich was im Argen. Ja, weil Chris Duckman findet halt jeden Film toll, wirklich. Jeden Film, egal was es ist. Aber wenn er dem Film hier auch sagt, also der war irgendwie echt super belanglos und fast schon scheiße, dann weißt du, oh wow, Leute, ihr habt echt verschissen. Ja. Naja, und er hat ja eben nur gesagt, dass halt auch so ein paar Kumpel von ihm, die auch so Filmreviews machen oder so, die dachten halt echt alle erst, dass der Film halt von Peter Jackson sei.
Ja.
Weil das einfach so rüberkommt in dem Marketing, ne, der neue Film von Peter Jackson, ich weiß halt nicht, ob sie es explizit genau so sagen, aber es ist halt nie so, dass der Director zuerst genannt wird und dann irgendwie nur sagt, so ja, auch irgendwie mit Peter Jackson, von Peter Jackson produziert oder so. Es wird schon so ein bisschen verzweifelt versucht, ne, das Ding relevanter zu machen.
Ja.
Und sowas ist schon einfach kein gutes Zeichen. Ne? Einfach ein bisschen, man fühlt sich schon so halb verarscht dabei dann.
Ja, ja.
Und das finde ich nicht gut, einfach wollte ich das nur nochmal sagen.
Ja. Aber, Tamino, für, ich glaube, 99,99999% des Publikums, die uns zuhören, die den Film sehr wahrscheinlich gar nicht kennen, worum geht's denn da eigentlich bei Mortal Engines? Was ist denn der Krieg der Städte?
Genau, wir gehen im Detail noch ein bisschen mehr auf den Plot am Ende ein, würde ich sagen. Ich versuche jetzt einmal nur ganz grob zu sagen, worum es geht. Und das Setting habe ich ja eben auch schon ein bisschen beschrieben. Es geht eben los, dass wir sehen, wie London, ja, also die Raubstadt London, so wie das genannt wird im Film, eine kleine Stadt verschlingt. Ja, das ist auch eine ganz nette Sequenz, fand ich am Anfang des Films so. Die haben sie auch im Trailer ein bisschen gezeigt. Und in dieser kleinen, verschlungenen Stadt, da befindet sich dann ein Mädel mit einem schicken roten Schal, den sie benutzt, um ihr Gesicht zu verstecken. Hester Shaw heißt sie, gespielt von Hera Hilmer oder so. Habe ich noch nie gehört vorher.
Isländerin ist sie.
Ist, glaube ich, auch nicht bekannt, ne?
Nee, aber ist isländische Schauspielerin und hat, also ist, glaube ich, das größte Ding, was sie jetzt so hier macht.
Genau, sie ist eine unserer beiden Hauptfiguren und wir wissen am Anfang nicht, was ihr Problem ist, aber dann versucht sie, ein Attentat zu begehen auf einer der Unterbosse von London, kann man sagen, gespielt von Hugo Weaving als Thaddeus Valentine. Und den versucht sie dann mit einem Messer umzubringen, weil sie behauptet, er habe ihre Eltern umgebracht, aber das Attentat scheitert dann. Und dann werden wir introduced noch zu unserem zweiten Hauptcharakter, Tom Netsworthy, von Robert Sheehan gespielt, den ich ebenfalls nicht kenne. Ich glaube, ich habe nochmal nachgeguckt, ob man ihn irgendwoher kannte. Ich weiß gar nicht mehr, was da rauskam. Ich fand ihn so fürchterlich einfach. Also ich weiß nicht, ob es eher eine Rolle lag oder im Spiel. Aber ich glaube, die Rolle war es einfach so. Weil er wird halt so als der plappernde, der platternde Trottel mit dem Herz aus Gold am Anfang so dargestellt, der natürlich dann im Laufe des Films über sich hinaus wächst und am Ende lieben die sich dann auch. Und das fand ich halt auch total unglaubwürdig, weil eigentlich sie ein völlig anderer Mensch ist als er und einfach auch viel sympathischer und irgendwie realistischer wirkt. Und er war halt immer nur dieser alberne, nervige Typ. Und naja, er ist jedenfalls in der Stadt für so Archäologie zuständig, ne, um da alte Sachen auszugraben vor der Apokalypse, die Welt vernichtet hat.
Ich glaube sogar irgendwie ist es Technikmuseum oder auf jeden Fall Museum irgendwie, in dem er arbeitet und dafür sorgt, dass halt so die alten Gegenstände und Gadgets irgendwie noch so ein bisschen zumindest im Museum ausgestellt werden, was der Film auch so ein bisschen sehr platt am Anfang macht, so Close-up auf so drei zerdrückte iPhones hinter einer Vitrine, so, ja, das ist irgendwie, haben sie, glaube ich, auch genannt, das Screen Age oder so, also das Zeitalter der Bildschirme und die Minions, die da ausgegraben wurden und denen gehuldigt wurde.
Weil das fand ich auch bescheuert, ey. Ja, also, wir wollen uns nicht in Details verlieren. Jedenfalls, nach diesem gescheiterten Attentat, da flüchtet sie dann, der Tom verfolgt sie und dann stürzt sie da irgendwie aus der Stadt raus durch so einen Abfallschacht oder was und dann taucht der Thaddeus Valentine, Hugo Weaving taucht dann auch auf und schmeißt dann den Tom aber auch raus, weil er halt Angst hat, dass er irgendwie was mitbekommen hat von warum die Lady ihn umbringen wollte. So, und dann sind die beiden eben irgendwie aus der Stadt. Das fand ich auch sehr schön geschnitten. Abfallschacht, so 100 Meter in die Tiefe, so wie bei Episode 5 so ungefähr. Und dann ist halt so Cut und sie liegen halt draußen so. Okay, ist wohl nichts passiert, keine Ahnung. Ist wohl einfach so ein Müllschacht. Und dann liegen sie da eben im Niemandsland rum und müssen natürlich jetzt versuchen, irgendwie dann da erstmal zu überleben. Und dann beginnt so ein bisschen eine Odyssee durch die Welt. Da tauchen, begegnen sie dann so mehreren verschiedenen Figuren, stoßen auf einige Stationen, kleinere Abenteuer, wo sie dann wieder raus müssen. So relativ Standardkram. Das Ganze mündet dann jedenfalls am Ende dahin, dass sie dann so eine, das fand ich eigentlich ganz cool als Idee, so die, es gibt ja so eine Art Rebellenbewegung in dieser Welt, die sich die Antitraktionisten nennt, die also diese völlig obskure Vorstellung haben, dass man auch in Städten leben kann, die sich nicht bewegen. Das fand ich irgendwie ganz knuffig so in dieser Welt. Und die haben da irgendwie so einen Schildwall errichtet, der sie eben schützt vor den feindlichen Raubstädten und haben sich da so ihr kleines Paradies gebaut. Und mit diesen Rebellen kommen sie dann irgendwie in Kontakt und ja, wie es so kommen muss, der Thaddeus Valentine ist halt auf einer Suche nach irgendeiner Quantenwaffe, ne, wie das halt immer so ist in so einem belanglosen Plot. So, die gab's halt vor dieser Apokalypse und hat diese Apokalypse halt mit ausgelöst und er versucht dann wieder so eine Waffe zusammenzubauen und dann dieses Paradies natürlich zu vernichten und das ist dann eben diese große, epische, etwas ermüdende Endschlacht, in die das Ganze dann mündet. Und natürlich, wie kann es anders sein? Am Ende kriegen sich unsere beiden Hauptfiguren, lieben sich, der Tag ist gerettet, London wird größtenteils unschädlich gemacht, aber die ganzen Bürger aus London sind dann natürlich, obwohl die halt am Anfang immer so dargestellt werden, dass sie halt, also die stehen immer so draußen auf dem Balkon, ne, und feuern immer in London an, wenn irgendeine Stadt aufgefressen wird, und am Ende kommen sie dann halt so mit gesenktem Kopf raus, aber werden dann einfach von den anderen Leuten halt sofort ohne zu fragen halt aufgenommen in ihr Paradies. Und das ist so okay, sehr sehr nett auf jeden Fall von den Leuten, die einfach so aufzunehmen, aber naja, gut.
Ja.
Naja, am Ende ist halt irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen. Unsere beiden Helden haben gerade so den Tag gerettet und das war's dann. Ja, und dabei gibt's halt noch so ein paar Reveals und so und mehrere Vater-Reveals von ihr. Da kommen wir dann später nochmal im Detail zu.
Ja.
Ja. Naja, im Großen und Ganzen hat man schon gemerkt, das Ganze ist halt sehr viel by the numbers. So, das Setting ist vielleicht ganz nett und die erste Szene fand ich halt auch ganz schön gemacht, wo man halt so sieht, wie diese beiden Städte da sich bewegen und sich jagen.
Ja, die Eröffnung ist wirklich gut. Also die Nummer da mit diesen Städten, die sich halt gegenseitig oder die eine jagt die andere und überhaupt, also das wollte ich auch nochmal klären, bevor wir ans Eingemachte auch gehen und auch viel mehr auf die Probleme gucken. Ich finde diese Grundidee, was ja auch schon im Trailer durchkam, die ist halt herrlich schräg und herrlich absurd. Und da muss man sich auch ein bisschen drauf einlassen, dass halt eben da so Städte auf unterwegs sind, durch die Gegend rollen in diesem Steampunk-Prinzip, dass auf einmal ja, was da auch irgendwie passiert ist, aber es gab halt diesen Turning Point und auf einmal wirft sich das auch alles historisch, optisch, historisch, architektonisch, historisch irgendwie wieder zurück, obwohl es irgendwie in der Zukunft spielt und Science Fiction ist, aber es sieht halt alles so ein bisschen nach viktorianischem London aus und das fand ich erstmal ziemlich cool.
Auf jeden Fall.
Ich musste mich da auch drauf einlassen. Ich musste da auch so ein bisschen so den Kopf um so ein paar, weiß ich nicht, um 30 Grad drehen, so anders auf die Welt gucken und sagen, okay, ich nehme das jetzt hin. Und ich denke jetzt auch nicht viel zu viel darüber nach, wie genau diese Mechanismen da eigentlich funktionieren, weil dann funktioniert es auch schon wieder nicht.
Richtig. Also das ist aber ein Schlüssel für viele Steampunk-Szenarien. Man muss da ein bisschen mehr Suspension of Disbelief haben, weil das nicht so richtig Science-Fiction ist eigentlich. Es ist eher Fantasy, würde ich sagen. Mhm. So, natürlich kannst du dich fragen, so, es macht halt überhaupt keinen Sinn im Grunde, dass du diese riesige Stadt hast, die sich über diese Ebene bewegt, was halt unendlich viel Energie verbraucht.
Ja, das dachte ich nämlich auch.
Genau, und die kann dann, irgendwie alle paar Wochen findest du vielleicht mal so eine kleine Stadt, wo dann so ein paar Ressourcen drin sind. Und das ist natürlich absolut absurd, dass das ausreichen würde, diesen Energiebedarf zu decken.
Für 5 Liter aber, Öl und 3 Kilo Salz.
Oder so ungefähr, ja. Aber ich finde, da kann ich mich halt drauf einlassen, weil es sonst eben dazu führt, dass du niemals so ein Setting haben kannst.
Genau.
Das ist ein bisschen wie dieses Ding immer in den Mad Max-Filmen, so warum solltest du in der Welt, wo es kaum noch Benzin gibt, halt alles irgendwie mit Autos machen. Leute sollten eigentlich Fahrrad fahren.
Ja.
Das, aber so, das ist halt okay. So, ne? Für das Grundsetting, sich darauf einzulassen, den Schritt kann ich noch machen.
Ja.
Und dann nimmt man eben das meinetwegen hin, vielleicht ist eben das Energie-Masse-Verhältnis in dieser Fantasy-Welt ein bisschen anders als in unserer oder so. Das finde ich in Ordnung.
Und als jemand, der auch so im Laufe dieses Jahres, vielleicht auch der letzten 2 Jahre, irgendwie auch immer mehr Interesse so an Großbritannien, an London auch gefunden hat. Ich war dieses Jahr in London, ich werde nächstes Jahr auch nochmal nach London reisen.
Warte doch einfach, bis London zu dir kommt.
ja, ich habe dann aber jetzt ja gemerkt, dass ich mich da nicht so sehr freuen sollte, sondern eher weglaufen. Aber also
aber in 1000 Jahren kommen die doch über den Kanal, haben sie ja gesagt. Und die nehmen dich ja auch dann anscheinend gerne auf in deine Stadt. Sie nehmen dir halt alle seine Sachen weg erstmal.
Ja.
Aber dann darfst du da leben, ist ja okay.
Das Problem ist, ich habe ja auch keinen Strom mehr für meine Bildschirme. Ich will ja meine Bildschirme anmachen.
Weil du ja dann immer noch in unserer, wie war das nochmal, in unserer Bildschirm-Ära? Screen Age, genau, darin, das ist natürlich dein Zeitalter, absolut.
Ja, absolut, ja. Nee, aber also da sind eigentlich die Voraussetzungen auch schon irgendwie gelegt. Und irgendwie fand ich das auch gerade am Anfang, wo es dann auch mehr Kamerafahrten so über diese Stadt gab und uns dieses wandelnde London dann ja auch vorgestellt wurde und an der Spitze St. Paul's Cathedral und irgendwie auch so an der einen Seite irgendwie Big Ben, der da noch so halb reinragt. Und das fand ich schon irgendwie sehr süß und charmant.
Ja, alles so auf engem Raum neu arrangiert. Ne?
Genau.
Und so ein paar Bahnhöfe sind auch noch mit drin, die man vielleicht kennt.
Und absolut.
Das hat auf jeden Fall was. Ne?
Absolut.
Und es ist halt auch so eine Mischung aus eben diesen etwas alten viktorianischen Stilen, aber gleichzeitig auch mit so ein paar technologischen Aspekten. So, da fahren ja auch so kleine Autos rum in hat. Also es ist so ein ganz buntes Potpourri von verschiedenen Kulturen und Zeitaltern so aus London.
Genau.
Und der Oberbürgermeister von London hat auch eher so eine traditionelle, edle Purpurtracht an. Also das war alles irgendwie schon ganz, ganz nett so, rein optisch.
Genau. Meine Hoffnung war bei dem Trailer so, cool, wir haben jetzt einmal London und London rast hier durch die Gegend. Dann war natürlich sofort meine Frage, okay, welche Städte gibt's noch? Ist vielleicht Berlin
absolut
dabei? Ist Paris dabei? Ist Rom dabei? Ja, reisen wir auch irgendwie nach Asien? Ist Tokio dabei?
Und das ist
dabei?
Einer der dicksten Kritikpunkte, die ich habe, ja. Und das habe ich eben in der Pre-Show schon so schön gesagt, fandst du, ne? Der Film heißt eben im Deutschen hier Krieg der Städte. Das habe ich nur gesagt, ja, am Arsch. Es gibt hier nur eine Stadt im Grunde. Ja, also fairerweise, klar, am Anfang gibt es diese paar kleinen Städte, ne, die dann gejagt werden von London in der Opening-Sequenz.
Ja.
Aber danach gibt's im Grunde, also zumindest keine wie London. Wir sind am Ende nochmal in so einer fliegenden Stadt, die ich auch sehr schön gemacht fand. Da passiert nur fast nichts und man sieht auch fast nichts davon, weil die halt sofort in Flammen aufgeht, gefühlt. Aber ich hatte eigentlich gehofft, ne, dass wir vielleicht so zumindest 2, 3 andere solcher Städte sehen, die dann vielleicht gegeneinander kämpfen. Und dann hast du in der einen Stadt auch eine ganz andere Uhr, ne, so eine ganz andere Mischung eben, ne, von... Also vielleicht, genau wie du sagtest, ne, vielleicht irgendwie was Asiatisches oder lass es Berlin sein oder was auch immer. Du hast ja im Grunde freie Auswahl. Das wäre ja, ist ja völlig egal, welche du dann nimmst.
Ja.
Und das hätte ich total cool gefunden, da eben so einen Kontrast von Kulturen zu haben, ne, und dass die einen halt auch andere Vorstellungen haben, was sie wollen oder was auch immer. Es ist unendlich viele Möglichkeiten haben wir da gehabt. Aber es war jetzt echt so, London rennt eigentlich die ganze Zeit rum und dann geht's nur noch darum, ja, diese blöde Superwaffe zu bauen. Und die Welt ist dann im Grunde auch egal.
Ja, aber das ist nämlich auch noch der Punkt, ich fand das auch cool, als wir auf diese Wolkenstadt dann reisen, wo ich dann auch dachte, okay, das ist ja irgendwie auch dann Teil der Welt, weil ich mich auch viel gefragt habe, was ist das, was gibt's da noch in dieser Welt, ne? Und dann war eben die ersten Erwartung, okay, da müssen ja auch irgendwo andere Städte durch die Gegend rollen. Da haben wir dann nicht so viel von bekommen. Dann gab es halt diesen Ausflug in diese Wolkenstadt, wo ich dann dachte, okay, ja klar, im Himmel kann auch was los sein. Dann war meine nächste Erwartung, bitte, bitte eine richtig coole Küstenstadt, die halt irgendwie auf dem Meer unterwegs ist. So, lass uns irgendwie den dritten Abstecher, weil die waren ja auch mit diesem Gleitflieger unterwegs. So, dann dachte ich, ja, okay, vielleicht ist das jetzt, wie du auch gesagt hast, so eine Odyssee durch die Welt. So, wir waren auf der wandelnden Stadt, also auf dieser rollenden, fahrenden Stadt. Wir sind in der Wolkenstadt. Vielleicht müssen wir dann eben noch auf eine schwimmende Stadt, was ich auch total cool
dieses
gefunden
Gefängnis
hätte.
Hatten wir da ja. Ne?
Das ja, aber also das ist ja nur Meer. So eine glorifizierte
eine
Ölplattform,
Szene.
Ja.
Genau, so das war auch so lazy gemacht. Ne? Sie fliegen da hin und dann wollen sie da irgendwie so einen Typen befreien, dann kommen wir nachher dazu, warum. Ne? Und dann gehen die einfach da hin und sagen, ja, okay, dann schießen wir jetzt eine Rakete auf so einen Fuß von dieser Wand, diesem wandelnden Gefängnis und sofort ist das ganze Gefängnis zerstört und alle tot. So, mit deinem kleinen Zwei-Mann-Gleiter kannst du da hinfliegen, feuerst eine kleine Rakete ab und das ganze Ding ist vernichtet. So. Wow, das ist echt interessant.
Ja, wie cool wäre das, wenn da irgendwie Amsterdam durch die Gegend schippert oder New York oder sowas eine schwimmende Stadt geworden ist.
Genau, und ja.
Das wäre ja auch cool. Aber
ich meine, wie wir halt schon wieder so viel mehr Fantasie haben, während wir uns das hier einfach gerade so aus den Fingern schütteln, ne?
Ja, das ist halt so das Ding. Ich meine, wir müssen auch ein bisschen über das Personal natürlich sprechen. Also das hast du ja auch schon erwähnt, das basiert halt auf Büchern. Philip Reeve hat, ich glaube 4 Bücher sind das irgendwie insgesamt, die so Anfang der 2000er auch irgendwie erschienen sind. Und das erste heißt, glaube ich, Mortal Engines. Die haben alle irgendwie so einen anderen Namen. Und aber sind
haben wir
so
aber beide nicht gelesen. Soweit
genau,
ich weiß,
genau. Ne? Dann gibt's glaube ich, auch noch irgendwie Prequel-Bücher dazu, die irgendwie ein paar Jahrhunderte vorher spielen oder sowas. Auf jeden Fall gibt es
Prequels finde ich ja immer gut.
Das kann auch immer nur gut funktionieren. Auf jeden Fall gibt es halt in der Buchform noch viel, viel mehr. Und wer weiß, ich habe es auch nicht gelesen, aber vielleicht gibt es da einfach noch mehr von dieser Welt, auch noch mehr zu entdecken. Ich hab mich ein bisschen eingelesen dann noch nach der Filmsichtung. Und also es wird wohl auch irgendwie so beschrieben, dass halt hauptsächlich in Europa dieser Zustand der wandelnden Städte ist. Die USA sind wohl fast ein komplettes Wasteland, wo einfach nichts mehr da ist, weil, das ist ja auch Teil der Prämisse, es gab eben vor ein paar Jahrhunderten diesen 60-Minuten-Krieg, dass halt die Erde, also ein Weltkrieg, der 60 Minuten gedauert hat, nur weil so viel zerstört wurde, dass danach eigentlich der Krieg vorbei war. Und aus diesem, das ist sozusagen der Nullpunkt dieser Geschichte, daraus ist dann halt diese Bewegung da mit diesen wandelnden Städten irgendwie entstanden und das gibt's halt auch noch. Aber so diese Bücher haben wir beide halt nicht gelesen, ist auch nicht besonders relevant, um einen Film irgendwie gut zu finden oder zu mögen, weil man sitzt im Kino, man guckt den Film und man, also dieses, ja. Die Bücher haben da dann nichts zu suchen. Ich sitze auch nicht im Kino und sage, ja, also im Spider-Man-Comic ist das aber anders und Peter Parker und das ist, nee, scheißegal, ich bin im Kino. Der Film muss funktionieren, muss für sich stehen. Klar ist es nett, wenn ich irgendwelche Referenzen verstehe und wenn es vielleicht irgendwie noch Futter für die Fans gibt, aber es muss halt auf eigenen Beinen stehen und gehen. Ja.
Allein dafür war es das schon wert, den Film zu sehen, für diese blöden Sprüche, die wir die ganze Zeit machen können. Ja, ich liebe sowas.
Aber du bist da ja auch bei mir, ne? Also dieses schön und gut, was in den Büchern irgendwie etabliert wird, aber das muss alles auch den Sprung in den Film schaffen. Und da sind wir beide eher so ein bisschen, da kratzen wir uns eher am Kopf und sagen, also irgendwie wäre da viel, viel mehr möglich gewesen.
Also erfahrungsgemäß ist es bei mir eh immer so, wenn ich ein Buch sehr gerne mag und dann wird das verfilmt, dann finde ich das immer schwierig, den Film dann überhaupt noch getrennt davon zu betrachten. Also es hilft für mich jetzt auch selten, würde ich mal behaupten, wenn ich das Buch kenne. Die schönen Beispiele sind dann eben die, wo man sagen kann, das Buch ist das eine und der Film ist das andere, wie bei Herr der Ringe zum Beispiel. Die funktionieren beide für sich sehr gut. Natürlich ein anderes Medium, aber ich kenne eigentlich keine Buchvorlage, die so gut umgesetzt wurde, wie das bei Herr der Ringe geschehen ist.
Oder, was wir ja auch so ein bisschen hatten, ich habe es damals ja nur zur Hälfte gelesen, aber Cloud Atlas, hattest du auch schon erwähnt, hat auch beides halt sehr, sehr, also das Buch ist ganz anders als der Film, weil es komplett andere Medien sind.
Da stehen, glaube ich, beide Sachen sehr gut nebeneinander.
Ganz genau. Es geht darum, dass beides halt die Stärken für sich aus dem Medium auch zieht. Und darum geht es ja auch. Aber ja.
Aber bei sowas wie der unendlichen Geschichte, was ja nicht mein Lieblingsbuch ist, das geht für mich einfach nicht, wenn ich halt weiß, wie viel bedeutsamer und wie viel mehr Inhalt in dem Buch stecken, dann hat man eben diesen Film, den viele halt gerne mögen, weil sie den als Kind gesehen haben, ich auch. So ein bisschen Nostalgie habe ich da vielleicht, aber wenn man dann eben das Buch kennt, ne, und dann eben weiß auch, was Michael Ende zu dem Film gesagt hat, so dann kann ich den einfach nicht mehr genießen. So, das geht einfach nicht mehr, so Nostalgie hin und her.
Mhm.
Naja, also ich habe auf jeden Fall Interesse, mich hier auch mal irgendwie mit den Büchern mal zu beschäftigen. Ich bin ja eher so der Hörbuchtyp, aber wenn ich da mal an eins rankomme, werde ich es mir auf jeden Fall mal anhören, mhm. weil die Welt finde ich nach wie vor interessant und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass die mehr hergeben. Es ist ja, glaube ich, aber auch eher so eine Young Adult Schiene, habe ich gehört. Also was ich gehört habe, ist wohl, dass der Autor das ursprünglich gar nicht wollte, aber sein Verlag oder irgendjemand ihm dann doch nahegelegt hat, das Ganze ein bisschen mehr Young Adult-mäßig zu machen, wobei der das, glaube ich, ursprünglich eher so ein bisschen düsterer gemacht hätte, was natürlich mehr mein Ding gewesen wäre.
Ich glaube, das sollte auch irgendwie politischer zugange sein, irgendwie warum die Städte und wer innerhalb der Städte gegen wen und so.
Ja, und jetzt ist es dann vielleicht eher sowas wie Hunger Games, was ich, da kenne ich jetzt weder die Filme noch die Bücher, aber das ist ja auch so.
Hat mich dran erinnert, ja.
Könnte man vielleicht denken, ne, weil das ja auch so eine dystopieartiges Setting ist, gleichzeitig aber mit Young Adult Themen und jungen Hauptfiguren, wo es dann auch um Liebe geht und so weiter.
Naja, Hunger Games ist auch gar nicht nur um Liebe, aber da geht's halt, also.
Ich habe ja auch gesagt, ja.
Ja, aber ich meine, ich habe mich halt mehr mit den Filmen beschäftigt, so, das hatten wir auch mal hier im Podcast und da habe ich ja dann ja auch dazu gelernt, dass, was mir auch gefallen hat, dass halt Katniss, also die Protagonistin, die Heldin in diesen Hunger Games Büchern und Filmen, dass die auch als Heldenfigur einfach sehr, sehr spannende Wandlungen durchläuft und das eben auf den ersten Blick alles sehr einfach aussieht, aber wenn man dann mal genauer drauf guckt und auch durch die Filme geht, dann ist das alles nicht ganz so einfach, sondern auch ein bisschen komplexer, so ihre Rolle auch innerhalb dieser ganzen Rebellion und so. Und da muss ich da auch dazu sagen, da war ja auch meine Hoffnung, du hast es schon erwähnt, die Hester Shaw, die Heldin hier in diesem Film, die auch im Trailer schon ziemlich cool eingeführt wird und auch hier im Film mit diesem roten Schal und diesen Narben im Gesicht und sie hat halt so ihre also sie hat irgendwie ein visuelles Statement, was sie macht und sie ist auch so die treibende Kraft einer ganzen Sache, die dann eben auch dafür sorgt, dass dieser Tom auch so seine naive Sichtweise auf die Stadt London ändert und da ist eigentlich eine ganze Menge Potenzial vorhanden, aber fand ich im Laufe des Filmes dann auch ein bisschen verschenkt, weil eigentlich tut sie nicht viel, außer grimmig zu sein, zu Recht pissig zu sein auf Hugo Weaving. Dann lernt sie irgendwann dazu, dass man ja auch irgendwie ein gutes Herz haben kann, weil sie den Tom kennenlernt.
Überhaupt nicht funktioniert.
Die gucken sich ab und an mal tief in die Augen und am Ende sind sie zumindest Freunde und wer weiß, vielleicht sind sie sogar mehr. Und das ist mir alles zu wenig.
Und ich fand das so merkwürdig bei dem Film, dass es gab so ein paar Sachen, die doppelt gemacht wurden, so vom Gefühl. Also sowohl bei dem Tom, der hat ja am Anfang so die Tochter von dem Thaddeus Valentine, ne, Hugo Weaving, da dachte ich eigentlich, dass die irgendwie zusammenkommen, weil die auch in dieser Stadt da eben eine hohe Position hat und die beiden kommen sich da ein bisschen näher am Anfang. So, okay, aber dann fällt er einfach aus der Stadt raus, ja, weil er rausgeschmissen wird da durch den Müllschacht. Und dann ist diese andere Lady, die taucht dann noch ein paar Mal auf am Ende, aber die haben halt nichts mehr miteinander zu tun ab dem Punkt. Ja, und dann lernt er halt die andere Frau kennen, an die er sich dann auch gleich ranmacht. So, fand ich ein bisschen merkwürdig geschrieben. Und bei ihr ist das auch so, dass wir eben zweimal diesen Vater-Arc haben. So, weil, und das war für mich, glaube ich, das war doch das Mieseste am Film, glaube ich. So, in der Mitte des Films finden wir nämlich raus, dass sie bei irgendeinem Zombie-Roboter aufgewachsen ist, der irgendwie keinerlei Emotionen hat und sie hat halt in so einem düsteren, dreckigen Verlies so ungefähr bei dem gewohnt, so sieht das aus. Ja, aber und er ist halt irgendwie so eine Art seelenloses Monster irgendwie, ja.
Terminator. Aber I'm a Terminator.
So ungefähr, ja. So wirkt das, ja, wie so eine absolut tote Killermaschine. Und naja, und sie hat ihm dann anscheinend versprochen, dass sie dann auch zu so einer Art Monster wird, weil sie halt auch so traurig ist über das, was ihr angetan wurde von dem Valentine. Dann hat er ihr das versprochen und er wollte das dann unbedingt, weil er dann das Gefühl hatte, dass sie ähnlich sind. So, das ist halt auch hart, das jetzt zusammenzukriegen, weil das so schlecht geschrieben ist alles.
Pass auf. Der Reihe nach. Also, wir haben die Hester Shaw, die als Kind also miterlebt hat, wie ihre Mutter und der Thaddeus Valentine zusammen, also die Mutter war irgendwie auch so Archäologin oder sowas und die hat auch so Sachen ausgegraben und jetzt sich auch mit dieser alten Welt, wie es ja glaube ich auch immer genannt wird, also das, was davor war, also die hat sich damit auseinandergesetzt und Thaddeus Valentine irgendwie ist öfter zu Besuch da gewesen. Und
der war glaube ich auch Archäologe.
Genau, die haben sich super verstanden und toll und geforscht und vielleicht auch ein bisschen mehr gehabt zusammen und so auf jeden Fall. Eines Tages hat dann aber die Mutter da irgendwas gefunden Und das, was sie gefunden hat, hat auf einmal die Stimmung bei dem Thaddäus komplett gekippt und er wurde richtig aggro und aggressiv und die Mutter wollte aber das nicht rausrücken, was sie da gefunden hat, auch so klassisch Young Adult mäßig und auch klassisch so Blockbuster mäßig, so wir haben den MacGuffin, es geht halt irgendwie um diese Kiste, um dieses Symbol auf der Kiste und ihre Mutter übergibt ihr dann irgendwie noch kurz bevor sie stirbt so ein komisches Amulett irgendwie, so eine Halskette auch mit so einem Augensymbol und so. Ganz wichtig für solche Filme, dass irgendwie diese Symbole und Boxen und Kisten und Ketten durch die Welt getragen werden und man dann im richtigen Moment sich dran erinnert und dann drückt man den Knopf und dann kommt ein USB-Stick raus und dann kann man den Laserstrahl aus der Kiste verhindern und ist alles sehr Klischee und sehr by the numbers. Aber erstmal ist das ja so der Punkt, dass sie dann eben von diesem Thaddäus aus dieser aus der glücklichen Familiensituation mit der Mutter halt rausgerissen wird, weil er bringt die Mutter um. Beim Versuch dabei jagt er ihr das Messer irgendwie durchs Gesicht, sodass sie halt so eine riesen Narbe davon trägt und dadurch dann halt auch visuell an dieses Trauma erinnert ist und also die emotionale Wunde trägt sie halt auch visuell im Gesicht mit sich rum und es ist halt klar, es ist immer irgendwie diese Referenz auf dieses Trauma und das treibt sie dann ja eben auch an, diesen Thaddäus halt umzulegen, weil sie sich halt rächen will, weil er für den Tod der Mutter verantwortlich ist und hat natürlich ihr gesamtes Familienglück zerstört und deswegen will sie ihm halt an die Kehle und will ihn halt auch töten. So, das ist ja erstmal die Ausgangslage. Dann haben wir irgendwann so im Laufe dieses Filmes halt diesen Shriek oder Shrek oder
Shrek. Ich habe immer Shrek verstanden im Kino.
Ich habe auch immer Shrek verstanden und dachte mir, Moment, das ist ein anderes Franchise und der ist grün. Und
ich musste immerhin dann wenigstens ein bisschen lachen, wenn ich mir vorstelle, dass das gerade Shrek sei. Das hat das Ganze ein bisschen besser gemacht.
Ja, auch ich fand es auch ein bisschen dick aufgetragen, was so die Namensgebung angeht. Ne? Also der Schrecken, der halt als Shrek durch die Welt stampft und erstmal nur ihr hinterher ist und wie so eine Tötungsmaschine drauf programmiert ist, die Hester Shaw, auch nur die. Der Rest ist ihm relativ egal. Klar, er legt auf dem Weg dahin, wenn Leute ihm in die Quere kommen, legt er die vielleicht auch noch um, aber er ist halt so zielstrebig, dass er halt nur hinter dieser Hester Shaw her ist. Und,
genau, und da muss man jetzt nochmal kurz das halt zusammenpuzzeln. Es ist ja dann so, ne, der Thaddäus Valentine, der hat dann die Kleine da irgendwie zurückgelassen, da ihr Haus abgefackelt und dann wurde sie dann eben von diesem Zombie-Roboter gefunden und anscheinend aufgezogen. Aber als sie dann Jahre später gehört hat, ne, als sie dann schon junges Mädchen war, so okay, junge Dame kann man schon sagen, ja, dann hat sie gehört, London ist jetzt plötzlich nach Europa gewandert. Und da ist ja der Valentine drin, jetzt kann ich endlich meine Rache dafür nehmen, dass sie meine Mutter umgebracht hat. Und deswegen verlässt sie den Shriek dann. Und der ist deswegen dann so sauer, ne, dass er dann sagt, okay, du hast mir aber versprochen, dass du genau so ein seelenloses Monster wirst wie ich. Das ist so dämlich. Und deswegen, macht er sich dann auf den Weg. Und das Fürchterliche dabei ist halt eben, diese Figur wird halt wirklich so wie dieser Terminator dargestellt, wie du es ja eben sagtest. Und er ist halt echt eine absolut unbesiegbare Killermaschine. Und das ist so übertrieben gemacht. Also er ist anscheinend wirklich unverwundbar und man kann nichts gegen ihn tun. Und aus irgendeinem Grund weiß er auch immer, wo sie ist. Ja, also es ist vollkommen bescheuert.
Ja.
Ne, er wird ja dann von dem Valentine da aus diesem Gefängnis befreit, ne, indirekt so, damit er dann quasi die Hester erledigt und er sich nicht mehr da Gedanken drüber machen muss. Und dieses Gefängnis wird ja dann einfach mitten im Meer, da versinkt das, aber er läuft halt einfach so auf dem Grund des Meeres dann raus, kommt aus dem Meer, ne, und geht einfach so zielstrebig auf sein Ziel zu. Woher weißt du, wo sie ist? Ja, und später sind sie ja dann in dieser Wolkenstadt und da taucht er auch einfach plötzlich auf, ist einfach da und innerhalb Minuten ist die ganze Stadt zerstört, also alles steht in Flammen, jeder stirbt und das ist so schlecht. Ja, was soll denn das? Das ist so eine unbesiegbare Figur. Es ist fürchterlich. Es macht überhaupt keinen Spaß. Also wenn man halt diese Figur überhaupt haben müsste, finde ich, dann sollte das halt irgendwie, das kann ja irgendwie ein toller Kämpfer sein oder irgendeine Assassine oder so ein Kopfgeldjäger oder sowas, ja, aber bitte nicht irgend so Zombie-Monster, was du nicht aufhalten kannst mit irgendwas. Also finde ich fürchterlich als Plot-Device, echt.
Ich fand's bis dahin noch nicht so schlimm. Ich fand dann diesen emotionalen Turning Point halt richtig furchtbar. Weil, also erstmal so, ja, die Maschine ist hinter ihr her und sie rennt einfach weg und das hat sie dann ja auch ganz, ganz, ganz süß eigentlich da zu diesem Tom auch gesagt, so hey, als er nämlich mit seinem großen Hundeblick ihr in die Augen guckt und da seine Lebensgeschichte erzählen will, sagt sie einfach so, nee, Nee. Wir machen jetzt hier nicht, wir erzählen uns jetzt hier nicht gegenseitig unsere Lebensgeschichten. So der Punkt, so, das machen wir hier nicht. Was ich eigentlich ganz gut fand, weil das auch schon wie so ein Kommentar auf diese Young Adult und Blockbuster Nummern irgendwie ist. So, hey, ich weiß ganz genau, dass das hier jetzt gerade das Klischee durchboxt. So, das Klischee machen wir nicht. Um dann aber irgendwie 1,5 Stunden später dann doch das Klischee durchzuspielen und zu sagen, okay, lieber Tom, der mich schon total verliebt anhimmelt, jetzt erzähle ich dir mal meine traurige Lebensgeschichte. Und die besteht eben darin, dass mich diese Tötungsmaschine gefunden hat als kleines Mädchen und dann aufzieht, weil diese Tötungsmaschine in mir nämlich ein zerbrochenes Spielzeug sieht und aufgrund meiner Narben im Gesicht und meiner Traurigkeit genauso versucht, es zu reparieren wie die ganzen alten Gegenstände in der Welt, die diese Maschine da irgendwie rausholt und versucht zu reparieren, weil diese Maschine irgendwie wohl mal ein Mensch war und im Kern und Herzen auch total zerbrochen ist. Und
so ein bisschen wie Robocop, ne? So ein Schatten seines früheren Selbst ist irgendwie noch vorhanden.
Ja, aber dabei irgendwie auf einmal dieses Motiv auch mal aufmacht, was da überhaupt nichts zu suchen hat, diese Menschlichkeit. Ja, ne? Die Maschine, die ja mal einst Mensch war und sich noch ein bisschen Menschlichkeit erhalten hat und die Menschlichkeit denn ja auch in ihr sieht, aber ihr dann anbietet, diese Menschlichkeit komplett aufzugeben, um dann eben nicht mehr zerbrochen zu sein, sondern wunderschön, weil perfekt, weil Maschine. So, da dachte ich mir auch, bin ich jetzt im falschen Film gelandet? So, wo kommt denn dieses Motiv?
Bitte schön her. Der war ja noch schlimmer dann am Ende, ne? Dass sie ja, also erst sieht man ja wirklich, dieses Ding bringt ja einfach nur alles und jeden um und ist halt wirklich nur von Hass und Kälte getrieben. So, und am Ende dann sagt sie ihm, ja, ich liebe aber Tom. Und dann stirbt dieser Roboter dann doch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr wie, irgendwann bringt ihn, glaube ich, um, doch irgendwie. Ne? Und, aber dann gehen plötzlich seine tödlich grün leuchtenden Augen aus, weil er dann irgendwie Frieden gefunden hat oder ja, so.
Und das war der Moment, das war der Moment, wo der Typ 3 Plätze neben mir gegangen ist. Ja, der hat seine Jacke schon angezogen, ja, und ist einfach gegangen. Das war so, ja, kann ich gut verstehen.
Und das, also wirklich, das, ich meine, klar, diese ganze Prämisse, dieser ganze Arc ist halt auch so unterentwickelt, dass es überhaupt nicht funktioniert. Aber dadurch, dass das halt wirklich so eine seelenlose Killer-Zombie-Maschine ist, wirklich, ist das so albern, da kann ich wirklich emotional so 0,0% mitgehen in dem Moment. Weil wirklich diese Maschine, die geht mir so am Arsch vorbei emotional. Ich freue mich, wenn die stirbt, weil sie dann endlich aufhört, immer meine schönen Settings kaputt zu machen. Ja. Und überall, wo die auftaucht, wird dann alles kaputt gemacht. Alles brennt und alles explodiert innerhalb von 2 Minuten.
Ja.
Schrecklich, so. Und was ich ja eben sagen wollte, das war halt der erste Vaterfigur-Arc. Und der war ungefähr so toll entwickelt wie von Jyn Erso und Forrest Whitaker in Rogue One. So, da ist vielleicht offscreen ganz viel Interessantes passiert zwischen den beiden Figuren, aber das wird uns ein bisschen erzählt oder in einer Rückblende mal so kurz gezeigt, ja. So, schade. Also, so klappt das irgendwie nicht. Und dann sagt Forrest Whitaker, ich bin es leid, wegzulaufen. So, wovor denn? Ich kenne dich nicht. Wer bist du?
Ja, ich kann so diesen Frust nachvollziehen. Diese Filme, die einfach nur irgendwelche Arschlöcher zeigen, die aber bedeutungsschwangere Sätze reden und du sitzt davor und sagst, ja, zeig es mir, ich verstehe doch nicht, wer du bist. Genau.
Und das war auch nicht die einzige Figur hier, wo man das immer dachte, so, wer bist du? Naja, und überraschenderweise kommt dann am Ende eben noch der andere Twist raus, mit dem man natürlich nie hätte rechnen können, dass Thaddeus Valentine in Wirklichkeit Hester Shaws Vater ist. So, besonders clever vom Film war halt eben, dass der Film am Anfang der Hester in den Mund legt, zu sagen, du hast meine Eltern umgebracht. Aber es wird halt nie erwähnt, wer ihr Vater ist, ja, von der Hester. Und das verstehe ich halt nicht. So, weil dadurch komme ich halt sofort auf den Verdacht, ich habe auch schon mal einen Film gesehen, der so gestrickt ist. Möglicherweise ist Thaddeus Valentine ihr Vater. Man hat möglicherweise versucht abzulenken, weil er noch eine andere Tochter hat, ne, die ich kurz erwähnt hatte eben, die ja da der erste Love Interest für die andere Hauptfigur ist. Und vielleicht wollte man damit das so ein bisschen kaschieren oder so. Aber ich habe halt gleich gedacht, so, ja, wahrscheinlich ist es halt ihr Vater, ne? Und am Ende ist es natürlich auch noch. Und dann sagt er, ja, du bist genau so wie ich, ne? Weil du, wenn du dir einmal was in den Kopf gesetzt hast, dann kannst du es nicht irgendwie vergessen und so. Naja, das war halt so der typische Klischee-Arc, ne? So,
ja, pass auf.
Weil, dass man das beides, also, weißt, dass man das zweimal macht in einem Blockbuster, also in einem guten Drama kann man sowas ja vielleicht machen. Aber das ist doch, das zieht das doch alles in die Länge und das, was da am Ende bei rauskommt, ist ja, was bei mir ankommt, ne? So emotional oder was da ankommen soll, sagen wir mal lieber so. Das ist doch das Gleiche. Also warum zweimal?
Ich fand diesen Moment halt auch ziemlich furchtbar und fast schon feige, weil ich sag's, also das steuert halt alles so drauf hin. Das ist dann ja auch irgendwie im großen finalen Kampf irgendwie. Und ich glaube, er sagt noch ein paar Sachen mehr zu ihr, eben genauso diese Andeutung, hey, du bist genauso wie ich. Und dann gibt's, glaube ich, ein bisschen Flashback so auf diese Kindheitsbilder. Und dann ist Thaddäus halt super glücklich mit dieser Familienkonstellation, mit der Mutter und mit ihr als kleines Kind. Und das suggeriert schon so dieses, oh, erster Vater. Und ich saß da schon ein bisschen angegrummelt im Kinosessel, so, weil das halt gegen Ende des Filmes halt war und ich schon ganz viel verschenktes Potenzial gesehen habe und Klischees durchgeballert und ich hatte da schon meine Probleme mit dem Film. Und dann, ich saß da wirklich im Kinosaal und dachte mir so, say it, motherfucker, say it. Just say it. Weil das so Star Wars war. Das war Episode 5. Fast schon bis hin zur Geste, dass halt diese Hand ausstreckt und sagt, I am your father. So, da dachte ich so, weil so viele andere Motive und Bilder halt komplett Star Wars irgendwie durchspielen oder zumindest andeuten und auch andere Blockbuster. Also, das war so unoriginell. Und dann aber einer der vielleicht viel zu vielen emotionalen Höhepunkte auch wirklich wortwörtlich Star Wars zitieren könnte und es eigentlich auch tut, ohne die Eier zu haben, das dann auch wirklich auszusprechen und durchzuspielen.
Also der ganze Endkampf, ne, ist halt genauso wie der Todessternkampf in Episode 4, ne, die Stadt
bis hin zum Trench Run, dass dieser Tom dann diesem Gleiter da wirklich aus dieser Stadt so fliegt, aus diesem Maschinenraum der Stadt schon fast so fliegt wie der Millennium Falcon aus dem Todesstern.
Ja, ist unglaublich, ne, diese langsame Stadt bewegt sich unaufhaltsam auf diesen Wald zu, also genau wie der Tod. Die haben halt irgend so ein super Killer-Laser-Device, ne, was dann da ein paar Mal abgefeuert werden muss, um den Wald durchzubrechen. Und dann fliegen halt so ein paar kleine unterlegende Gleiter, ne, in einem hoffnungslosen Kampf eigentlich. Sie müssen sogar diese Geschütztürme ausschalten. Das ist eigentlich wie der Todessternkampf, wirklich.
Ja.
Unfassbar unoriginell.
Ja.
Aber man kann auch so viele Sachen rausziehen, die nicht funktioniert haben. Nur ganz kurz wollte ich halt auch sagen, das Bittere ist halt echt, also wir haben halt so viele Nebencharaktere, ne? Das haben wir jetzt gar nicht so gemacht, ne? Aber diese ganzen Rebellen, da gibt's halt noch zig Leute, die immer so ein paar Mal auftauchen, so eine kleine Gruppe von diesen Piloten, die aber alle immer nur so zwei, dreimal im Bild. Dann gibt's halt noch diese komische Figur, ich weiß gar nicht, wie sie da irgendwie heißt, Ji-He, keine Ahnung, irgend so ein chinesischer Name oder so, glaube ich.
Anna Feng im Film, die im roten Gleiter unterwegs ist.
Also auch eine ganz merkwürdige Figur, finde ich, weil sie ist so ganz sauber und steril, irgendwie, wie sie angezogen ist, und hat so was sehr Androgynes auch an sich. Und sie wirkt irgendwie gar nicht so, als würde sie in diese Welt passen, die sonst ja schon eher so dreckig, steampunkig aussieht. Und sie sieht eher aus wie aus einem Anime-Film, ne? So sehr kalt, emotionslos, hypercool, kann halt jeden fertig machen, so in jedem Moment. Sehr befremdlich. Also die Figur an sich fand ich jetzt nicht sonderlich schlecht oder so, nur die Mischung oder dass sie in diesem Film war.
Und selbst ihr hat man irgendwie noch so ein paar Andeutungen reingedrückt, weil dann irgendwie so ein anderer Co-Pilot von ihr, als die sich dann da aufteilen im großen Finale, sie dann auch ein bisschen länger in die Augen guckt, so nach dem Motto, ich mag dich aber sehr und bist du sicher, dass du jetzt diese Mission so fliegen willst? Und das war auch so ein Moment, wo ich mir auch dachte, Arschloch, wer bist du denn gerade? So, warum sollte mich das jetzt irgendwie interessieren, dass du sie toll findest? Und ich habe dich nicht mehr als drei Sätze in diesem Film sagen hören, aber ich muss jetzt irgendwie traurig sein, dass du dich von ihr verabschiedest und wahrscheinlich auf Selbstmordmission unterwegs bist und so. Es interessierte mich halt nicht die Bohne.
Absolut, ja. Obwohl das hätte ja vielleicht funktionieren können, wenn man halt dann andere Sachen streicht und sich darauf mehr konzentriert. Dass man vielleicht mal ein paar Minuten bei denen ist, die mal irgendwie in einem ruhigen Moment erlebt. Also das ist einfach, du brauchst halt für solche Figuren, ne, so wenn du halt Nebenfiguren hast, dann denk an Herr der Ringe, wir sind ja bei Peter Jackson, ja, wenn du irgendwie Figuren wie Merry und Pippin hast, ja, die zwei Hobbits, die halt nicht die Hauptfiguren sind, du brauchst halt Momente, wo die dann mal irgendwie zusammen auf dem Tisch singen, wenn sie da betrunken sind und so, weil dann, das ist halt nicht wichtig für den Hauptplot, aber dann kriegst du ein Gefühl für diese Figuren und nur so können sie dir halt ein bisschen was bedeuten als Zuschauer. Du musst halt verstehen, wer die sind. Wenn du die einmal siehst und dann gucken die sich in die Augen und sagst, du bist mir so wichtig, dann funktioniert das nicht. Übrigens fand ich auch sehr convenient, ja, dass ja diese gesamte große Flotte dieser Rebellen mit einem Schuss vernichtet wird, aber unsere vier besten Piloten zufällig nicht an diesem Angriff beteiligt waren. Ja? Die haben halt irgendwie noch gewartet vorher und dann haben sie halt die Möglichkeit, ihren kleinen Angriff noch zu fliegen danach. Warum sind die nicht mit vorne in erster Reihe dabei gewesen bei dem ersten geplanten Flottenangriff?
Ich weiß es. Ich hab zwei Worte für dich, für all diese Probleme.
Mhm.
Extended Edition.
meinst du, sowas kommt bei so einem Flop?
Zum Blu-ray-Release nochmal eine halbe Stunde mehr Film.
Ja, da glaubt jemand an seinen Peter Jackson, ja?
Das ist das Einzige, was ich mir da noch irgendwie zusammenreimen kann. Aber ich will das noch ausweiten. Wir sind noch dabei, die Figuren auch zu besprechen. Und da habe ich auch so meine Probleme mit der guten Catherine Valentine, die Tochter von Thaddeus, gespielt von Layla George. Mit der Schauspielerin habe ich viel weniger meine Probleme, aber die Figur ging mir ähnlich auf die Nerven wie dieser Tom, weil sie erstmal reine Expositionslieferantin ist am Anfang
aber
des Films.
Immer, in jeder Szene, bis auf die letzte vielleicht, aber sonst vorher wirklich immer, wenn sie auftaucht, wird über irgendwas geredet, was gerade wichtig ist und was wir machen müssen. Ne?
Und vor allen Dingen, sie stellt auch die ganze Zeit die Fragen, die du als Publikum natürlich hast in dieser total abgedrehten Welt, die dir natürlich auch erstmal erklärt werden muss. Ich verstehe ja, dass das, also ich bin ja auch nicht doof, das muss ja irgendwie passieren, aber ich hätte es ein bisschen interessanter gefunden, wenn eben nicht die blonde Tochter unseres Antagonisten durch den Film stolpert und die ganze Zeit immer nur fragt, und was ist das? Und und was war das nochmal? Und wofür brauchen wir das? Und was kann man damit dann machen? Und wofür ist das jetzt hier? Und wo finden wir das? Und also diese ganze Figur, die ging mir so auf die Nerven. Also weil ich halt diesen Mechanismus einfach nur in der Figur gesehen habe. Das ist keine Person in diesem Film. Das ist keine, dass sie auch irgendwie Probleme denn mit ihrem Vater entwickelt, weil sie sieht, oh, Papa ist ja gar nicht der große Held der Geschichte, sondern er ist eher der Bösewicht in der ganzen Geschichte. Und dann sagt sie auch so bedeutungsschwanger, nein, er ist nicht mein Vater. Und ich dachte
ich glaube
so,
schon.
Und ich dachte mir auch wirklich, weil das deutete auch schon alles auf hier die Hester Shaw hat irgendwie zwei Väter und der eine ist ein Roboter und der andere ist und so. Da dachte ich mir, nee, jetzt erzählt mir bitte nicht, dass die auch noch adoptiert ist und jetzt gibt mir da nicht irgendwie noch so einen merkwürdigen weiteren Backstory-Plot, der mich nicht interessiert, bis mir dann aufgefallen ist, die meint das eher so metaphorisch im Sinne von, ich leugne jetzt hier meine Zugehörigkeit und ich kündige mein Tochterdasein, weil ich will mit dem Typen nichts mehr zu tun haben. Aber diese ganze Figur ist halt einfach nur Werkzeug in dem Film. Die ist nur dazu da, um die Fragen zu stellen.
Eine halbe Stunde mal nicht auf, ne? So, glaube kurz vor dem Finale ist sie eine halbe Stunde oder vielleicht sogar mehr gar nicht mehr da, weil wir da halt keine Exposition brauchen. Da sind gerade andere Sachen wichtig.
Ja.
Und sie rennt ja dann noch irgendeinem anderen Nebencharakter rum, den wir vorher auch in zwei Szenen gesehen haben, weil die ja dann irgendwie auch rausfinden, dass da irgendwie an dieser Superwaffe, glaube ich, geforscht wird. Und ich fand das auch so geil, das war nur so ein kleines Detail, aber so ganz am Anfang, da zeigt ihm der Tom, ja, du hast ihn gerade schön als dieser Tom bezeichnet, der im Grunde unsere zweite Hauptfigur ist, der zeigt ja eher, glaube ich, am Anfang, dass er halt ganz viel von dieser alten Waffentechnik gefunden hat, weil er ja Archäologe ist und er durchwühlt halt immer den Schrott, wenn sie da irgendeine neue Stadt verschlingen und er sagt dann, ja, bei der nächsten Gelegenheit werde ich das halt alles entsorgen, weil das natürlich total gefährlich ist und währenddessen guckt halt irgend so ein Typ halt bei ihnen durchs Fenster.
Ja,
und so findet er halt raus, dass er da halt so geheime Waffentechnik versteckt. Also, Alter, wenn das halt irgendwie so gefährlich ist, dass das irgendwie das Schicksal der ganzen Menschheit gefährden könnte, so dann solltet ihr vielleicht euch nicht irgendwie darüber unterhalten, während einer durchs Fenster gucken kann, 5 Meter nebenan, ja. Das ist halt so dumm, ey. Ja. Und das ist halt auch nur diese eine Figur, die das halt macht, die hat auch nur diesen Sinn in dem Film, dass sie das einmal sieht und am Ende zu Thaddeus Valentine geht und sagt, hey, ich weiß, wo diese Waffenteile sind, ich will eine Beförderung. Ja. Und sonst taucht die halt nie wieder auf.
Ja, auch total. Wundervoll. Total bescheuert, ja.
Tja, also insgesamt fühlt sich das Ganze halt echt so an, dass man einfach jede Menge Aspekte aus den Büchern irgendwie reingeschmissen hat, die der Typ, der das halt irgendwie dann übertragen hat in Screenplay, der die irgendwie interessant fand. Aber man hat sich überhaupt nicht überlegt, ne, was funktioniert denn davon oder was passt zusammen?
Und vor allen Dingen, das sind drei Typen, die dieses Drehbuch halt gemacht haben. Also Fran Welch, Philippa Boyens,
Peter Jackson. Das macht halt so viel
Sinn. Peter Jackson.
Ich will aber, dass der Zombie-Typ ihr Vater ist. Nein, nein, nein. Thaddeus Valentine ist ihr Vater. Das ist viel spannender. Ja, machen wir halt beides. Dann machen wir den Film ein bisschen länger.
Naja, ich finde halt eher erschreckend, also so wie ich das gesehen habe, das sind halt, also das ist die ähnliche Crew, die auch Herr der Ringe gemacht hat. Ich meine, die auch den Hobbit, glaube ich, dann irgendwie so mitverbrochen haben, aber also...
Da hatten sie immerhin drei Filme Zeit, um alles reinzupacken, was sie toll fanden. Ich meine, der Hobbit fühlt sich ja auch so an, dass ja jeder das reingeschmissen hat, was er interessant fand.
Ja gut, aber gleichzeitig haben sie auch Sachen rausgelassen, also hatte man ja auch Mut, eben nicht sklavisch da durchzublättern und jede Seite irgendwie auf eine Seite Drehbuch zu übertragen. Also das muss man
ja
auch
bei Herr der Ringe haben
sagen.
haben sie das ja wirklich meiner Meinung nach relativ gut gefiltert. Und auch wenn ich halt ein großer Fan der Tom Bombadil-Szene bin, ne, dann verstehe ich natürlich, warum man die rausstreicht. Das ist ja vollkommen klar. Und das sollte man auch machen, wenn man halt so ein Screenplay schreibt. Da kannst du halt nicht diese Details reinbringen, die man auf ein hunderte Seiten langes Buch, die man da drinnen bringen kann. Aber hier musst du doch einfach sagen, Leute, wir machen hier einen Blockbuster. Ja, wir machen hier kein großes episches Ding, was über drei Filme geht. Wir wollen hier eigentlich einen Entertainment-Film machen mit einer coolen Welt. Und ich finde, die Welt sollte eigentlich viel mehr die Geschichte sein, als jetzt diese ganzen einzelnen Nebenfiguren da reinzubringen. Ne, nimm einfach die Hälfte der Figuren, gib denen halt ein bisschen mehr Zeit, mach den ganzen Film irgendwie 20 Minuten kürzer und dann kommen wir schon viel näher zu dem, was wir haben wollen.
Ja. Aber eine Sache noch dazu, weil ich mich immer noch gerne irgendwie über diesen Film aufregen möchte, weil du auch von Welt gesprochen hast. Das war nämlich auch, weiß nicht, das war eigentlich die ganze Zeit, aber gerade am Anfang, so die erste halbe Stunde, Stunde, hatte ich das Gefühl, dass, also klar, Exposition brauchen wir, aber wir kriegen halt so dieses, ja, es gab diesen 60-Minuten-Krieg, der hat halt nur eine Stunde gedauert und dann war halt irgendwie auf einmal die Welt zerstört und danach hat man irgendwie wieder aufgebaut und Steampunk ist entstanden und dann haben die Städte angefangen zu rollen und bla. Aber, also das fand ich schon relativ ermüdend, aber da sehe ich zumindest, ja gut, irgendwie muss das ja passieren. Okay, hätte man besser machen können, aber ist halt notwendig. Dann hatte ich aber das Gefühl, dass im Laufe dieser Odyssee, die wir da auch erleben, und wir reisen in andere Winkel der Welt und wir sehen, ah, es gibt halt eben auch diese fliegenden Städte und es gibt dann auch diesen wie so eine Art Tausendfüßler, der sich da auch durch Europa, durch diese Einöde irgendwie bewegt und dann irgendwie auch
genau, der so Leute einsammelt, zu so einem Sklavenmarkt bringt.
Genau.
Das gibt auch ein so ein kleines Subabenteuer.
Und ich hatte das Gefühl, immer wenn andere Figuren irgendwie dabei waren und wenn sich diese Welt durch Orte und Dialoge vergrößert hat, ich hatte das Gefühl, dass ständig irgendwelche Floskeln oder Namen oder Ereignisse irgendwie gefallen sind von anscheinend super wichtigen Dingen, die in dieser Welt passiert sind. Ob das jetzt irgendwie ein Krieg, also eine Schlacht gewesen sein soll, ich habe das nie verstanden, weil ich nie wusste, meint er jetzt immer das Gleiche? Also meint ihr, es gab viele Begriffe, die super wichtig klangen und ich wusste nicht, meinen die jetzt immer diesen 60-Minuten-Krieg oder gab es danach nochmal Kriege oder davor schon oder was meint ihr denn? Also das ist natürlich beiläufig, weil in der Welt weiß jeder, was gemeint ist, aber ich saß davor und dachte mir, okay, sind das jetzt Referenzen aufs Buch? Weiß man, wenn man das Buch gelesen hat, was die Figuren jetzt alle meinen oder Ich war in dieser Welt manchmal verloren, weil ich eben nicht das Gefühl hatte, dass mir diese Welt, diese weitere Welt und eben auch so die Historie dieser Welt irgendwie gut vermittelt wird. Ich habe am Anfang so diesen Hammer so auf den Kopf gekriegt, der sagt, hier ist jetzt erstmal mega viel Input und dann konnte ich mit diesem Input, den ich am Anfang mal bekommen habe, irgendwie diese Welt kaum greifen, weil ich nicht wusste, auf welche Ereignisse man sich da bezieht. Und auch so ist das nicht auch so, dass irgendwie diese Erdplatten, also wie heißt das denn? Also
Tektonik meinst
genau,
du?
Genau, die Tektonik, dass da durch diese Atombomben, Megabomben, was auch immer das da war, dass sich da auch noch sowas verschoben hat, dass die Kontinente völlig neu geformt wurden.
Genau, da hat man so ein paar Karten gesehen und deswegen konnte ja London dann auch nach Europa rüberlaufen.
Ah, okay. Aber ja,
so habe ich das verstanden.
Was ich auch super spannend fand eigentlich, also auch als sie da diese Weltkarte denn so ein bisschen mal angedeutet hatten, hätte ich auch viel mehr gerne von gehabt, von diesen ganzen Ereignissen und eben wie du sagst, da sind wir uns glaube ich einig, mehr von dieser Welt. Die Welt ist das Tragende, nicht irgendwelche Vater-Tochter-Geschichten, die sich irgendwie ständig wiederholen, sondern was ist denn da in der Welt noch los? Oder?
Tja, das hatte ich ja gehofft. Ne? Und das führt uns langsam, glaube ich, auch so zu dem abschließenden Thema, so was ich halt eigentlich hauptsächlich echt so besprechen wollte, so weil ich habe ja am Anfang gesagt, ne, ich habe ja gar nicht so viel erwartet und eigentlich kann ich auch nicht verstehen, warum so ein Film so schwierig zu machen ist. Das mag auch grenzlose Überschätzung von mir selbst sein, aber ich denke irgendwie immer, weißt du, wenn ich mir diese Bücher durchlese, ja, und mir da irgendwie einer mal ein paar Wochen Zeit gibt, dann schreibe ich euch da für so einen Blockbuster, schreibe ich euch da locker einen Plot zusammen, der da irgendwie funktioniert, ja. Ne? Natürlich kann ich nicht irgendwie euch ein tolles Storyboard malen, wie die Welt aussehen soll, klar. Aber rein inhaltlich ist das doch echt so das Einfachste, was du machen kannst eigentlich. Aber warum muss halt so ein Plot immer so, ne, mit Drama, was halt einfach kein Stück funktioniert und halt auch keine Sau interessiert. Ne, ich meine, mach den Film halt, du hast im Grunde zwei Möglichkeiten, finde ich immer. Du kannst halt so einen lockeren Film machen. Nein, vielleicht kann man sogar drei Möglichkeiten sagen. Aber so die einfache Möglichkeit ist eben, wir sagen, wir machen hier nichts mit großen, ernsthaften Dramen. Wir machen das Ganze ein bisschen abstruser, ein bisschen lockerer, dass sich das nicht so ganz ernst nimmt. Ne? Ist ja auch Steampunk mit komischer Physik und so. Mhm. So kann man es machen. Mhm. Oder wir machen das halt wirklich richtig ernst. So, aber dann picken wir uns halt ein paar Figuren raus und versuchen, die auch wirklich zur Geltung zu bringen. Ne?
Ja.
Und die dritte Möglichkeit ist eigentlich die ich auch am besten finde, ist vielleicht sowas dazwischen. Das wäre halt eher sowas wie Star Wars auch, dass du halt schon so ein paar lustigere Aspekte hast, du hast aber auch ein paar ernsthaftere Aspekte, aber vor allem steht eben die Welt im Vordergrund. So, das ist das, was ich mir eigentlich wünsche von so einem Abenteuer-Blockbuster. Weil du kannst eigentlich... Es ist, glaube ich, zumindest sehr, sehr schwierig in so einem Blockbuster-Film mit einer abstrusen Prämisse, wo einfach immer auch ein bisschen Exposition kommen muss, damit du als Zuschauer die Welt verstehst, dass du da auch wirklich genug Zeit hast, so richtig komplexe Figuren zu entwickeln, für die du dich richtig interessierst. Bei Star Wars hast du ja auch im Grunde eher so Stereotypen, die aber eben so gut funktionieren, dass sie dir auch ans Herz wachsen können. Aber wie Luke Skywalker ist es nicht gerade die komplizierteste Figur aller Zeiten, so, und Han Solo auch nicht.
Ja, ja.
Aber sie sind halt natürlich mit großartigen Schauspielern besetzt, so, oder die zumindest sehr passend sind. Ich hatte übrigens auch nie was gegen Mark Hamill in Star Wars, muss ich sagen. Für mich hat er immer gut funktioniert als Luke Skywalker. Also gut, Han Solo ist jetzt natürlich noch ein bisschen besser gespielt. Aber also für mich war das immer so, dass ich ihn absolut so ins Herz schließen konnte als eine,
ja,
der Hauptfiguren.
Ja, klar.
Und das ist halt wichtig. Und wenn du halt hier zwei Hauptfiguren hast, wo du bei der einen sagst, so, ja, die ist schon ganz cool, so, und die andere sagst, so, geht ja eigentlich nur auf die Nerven, wenn sie den Mund aufmacht, weil sie immer nur rumplappert und einem auf die Nerven geht. Übrigens, das habe ich auch gerade noch gar nicht gesagt, am Ende, ne? Da greift ja dann plötzlich London diesen Schildwall an. Und unsere beiden Hauptfiguren sind ja bei diesen Rebellen hinter diesem Schildwall. Und dann überlegen die sich halt, okay, London ist irgendwie in 2 Stunden hier und bringt uns alle um. Okay, dann müssen wir wohl einen Präventivschlag machen, damit wir nicht alle sterben. Und wie ich ja auch schon sagte, wir haben vorher in London immer gesehen, die Leute jubeln halt immer irgendwie, wenn da irgendwie Raubstädte, nee, kleine Städte verschlungen werden von London, ne? Dann haben wir, ja, unsere Macht steigt. Und unser toller Held Tom, der auch von einem der Obersten aus seinem geliebten London halt aus der Stadt geschmissen wurde, sagt er, nein, da sind so viele Unschuldige, wir können die doch nicht angreifen und sowas. Also, was ist denn deine Alternative? Wollen wir jetzt hier rumsitzen und warten, dass die uns alle umbringen? So, gut, ist vielleicht nicht der tollste Weg, die jetzt anzugreifen, aber der hat ja auch nicht gesagt, wir wollen alle umbringen, die in London leben, sondern es ging ja nur darum, wir müssen London jetzt irgendwie ausschalten, damit die uns nicht umbringen. Aber er sagt dann, nein, das ist meine Stadt und das kann ich nicht machen. Das ist vielleicht völlig bescheuert.
Weißt du, mein Problem bei diesem Film, mein größtes Problem bei diesem Film ist, da unterscheiden wir uns auch wieder ein bisschen. Ich glaube, du bist halt generell auch ein bisschen näher am Plot. Wahrscheinlich auch hier näher am Plot. Ich habe Motive vermisst. Also Plot war mir nicht ganz so wichtig, weil ich habe eine Menge Potenzial für Motive gesehen und es wurden halt unfassbar viele Motive angedeutet oder angeschnitten,
ja,
aber nicht ausformuliert, nicht durchgezogen, wurden dann dadurch komplett konsequenzlos oder, was noch viel schlimmer ist, die wurden noch nicht mal aufgegriffen. Weil,
also das war übrigens der Punkt, ne, wo ich an Force Awakens denken musste insgesamt. Der Film hatte für mich ein ähnliches Feeling am Ende wie Force Awakens. Weil ich dachte, ne, da ist schon einiges drin, was ich durchaus interessant finde, ne? Eben Motive, aber das passt insgesamt einfach nicht zusammen oder wird nicht vernünftig entwickelt. Und da hatte ich ein sehr ähnliches Gefühl.
Aber ich meine, die Frage müssen wir halt auch nochmal stellen, was steckt denn hier alles drin? Also was hätte man noch was hätte man da überhaupt noch rausholen können und aufarbeiten können? Und ich, wie gesagt, ich kenne das Buch nicht, vielleicht steckt da auch mehr drin in den Büchern, aber wir haben ja zum einen erstmal diese Ausgangssituation. Wir haben diesen 60-Minuten-Krieg, wir wissen, dass es irgendwie vor einer ganz langen Zeit passiert, ist natürlich eine deutliche Referenz so auf unsere Zeit. Krieg, Atomkrieg, also die Menschheit hat halt die Fähigkeit, sich locker innerhalb einer Stunde können wir diesen Planeten hier wirklich in Schutt und Asche legen, wenn wir das wollen. Das ist ja da, das ist vorhanden. Da wird, also aus der Apokalypse wird eigentlich gar nichts gemacht. So, das ist nur da, damit halt irgendwie London durch die Gegend rollen kann. Da gibt es keine, also da sinniert nicht eine Person irgendwie drüber und sagt, das ist ja schon ganz schön schlimm, was damals passiert ist. Und ich glaube, da wird auch noch ein bisschen was angedeutet, so ja, die Lektion aus der Vergangenheit und ne, so dieses lernt die Menschheit aus ihren eigenen Fehlern, wird ja durch den Thaddäus, der diese gleichen Waffen wieder benutzen will, wird auch nur so angedeutet, ne? So der Mensch, der nicht dazu in der Lage ist zu lernen, aber die Helden, die halt das Unglück verhindern wollen, so, das wird nur angeschnitten. Klimawandel steckt da ja vielleicht auch irgendwie mit drin. Ja, wenn die Welt nicht mehr bewohnbar ist, wenn die Ressourcen irgendwie uns ausgegangen sind, was machen wir denn noch irgendwie mit der Welt? Und wie zerstören wir nicht vielleicht jetzt auch schon so die Welt, dass sie irgendwann auch gar nicht mehr, also dass es halt nur noch eine Ödnis und nur noch ein Ödland gibt, so wie halt dieses Europa, was da gezeigt wird, was halt diese großen Kerben von wandelnden Städten einfach nur noch in sich trägt und keine Ressourcen mehr irgendwie wirklich da sind und man dadurch halt diese Städte schlucken muss. Da macht der Film auch überhaupt nichts mit. Dann hast du dieses ganze Thema mit diesem Shrek, der irgendwie so künstliches Leben, künstliche Intelligenz, was heißt es, Mensch zu sein? Wann verliert sich das Menschsein? Will man das Menschsein aufgeben, um dadurch eine höhere Lebensform zu werden, eine bessere Lebensform, die halt keine Wunden mehr hat, keine Angst mehr hat, keine Trauer mehr in sich trägt? So, das ist auch, deswegen ist diese ganze Figur auch so doof, weil das aufploppt und sofort wieder verpufft. Und ich glaube auch für dich, also diese Figur ist für dich ja auch so ein Fremdkörper. Für mich war dieses ganze Motiv auch ein kompletter Fremdkörper in diesem Film. So, was hat auf einmal das da drin zu suchen? Und auch dieses ganze Familiending, so, da steckt da auch ein bisschen mit drin, aber was.
Das gibt's ja immer heutzutage, ne? Sei es Fast and the Furious oder sowas. Es geht immer um Familie.
Ja, wir sind doch eine Familie. Fast and the Furious darfst du da nicht mit reinwerfen. Das ist absolutes Familiendrama, was da passiert. Also wirklich. Aber weißt du, was ich meine? Also ich hatte halt, das war mein größter Frust. Und das geht auch in die Richtung, dass ich sage, da ist ja das Potenzial. So, wenn du schon Steampunk, Science Fiction, dieses ganze. Auch da hätte man natürlich auch Aussagen über unsere Gegenwart machen können. Ja, der Screen Age, das ist einfach nur ein netter Gag, ein visueller Gag, nämlich das kaputte iPhone in der Vitrine. So, ah ja, es gehört auch irgendwann mal ins Museum. Und da wird ja auch nichts mitgemacht. Da wird ja auch nicht irgendwie etwas über unsere Gegenwart ausgesagt, sondern es ist ein billiger Witz. So. Und das hat mich am meisten frustriert, dass ich da halt auch motivisch eigentlich eine Menge Potenzial gesehen habe, aber dann extrem frustriert war, dass dann nicht ein einziger Strang aufgegriffen wird und durchgezogen wird, weil.
Ja, dafür ist halt keine Zeit, ne? Wenn du die alle nimmst, so von den Sachen, ja, die du gerade beschrieben hast, genau, dann ist halt einer wirklich mehr als genug für so einen Film. Das ist ja wirklich bei Episode 4, ja, beim klassischen Star Wars, so, da brauchst du nur die Hero's Journey, da reicht es halt, wenn du siehst, wie Luke Skywalker, der einfache Mann von der Moisture Farm, ne, ja, oder ja, junge Mann, so, dass der halt über sich hinaus wächst, ne, und nach 2 Stunden Film ist er plötzlich derjenige, ne, der in die Macht vertraut und es halt schafft, ne, den Todesstern zu vernichten. Das ist halt sein Arc und das trägt im Grunde den ganzen Film so als Kern. Ne? Du hast da natürlich viele Sachen, die halt die Welt bereichern, ne? Nebenfiguren, die das Ganze noch komplementieren. Aber du kannst halt da nicht noch irgendwie zig andere Sachen reinwerfen. Das geht halt nicht. Ne? Du kannst halt, du könntest ja theoretisch jetzt auch anfangen, dann irgendwie noch die Liebesgeschichte, irgendwie, die sich ja da schon andeutet, ne, zwischen Han und Leia. Das kommt ja erst später so. Ne? Du könntest das ja auch noch alles in den Film werfen. Du könntest ja auch noch sagen, dann kommen die sich näher und dann haben sie plötzlich Probleme und dann wollen sie sich scheiden lassen oder sowas. Aber das kannst du nicht alles da reinwerfen. Ne? Und der Film hier ist ja jetzt, glaube ich, 2 Stunden und 10 Minuten lang oder so, ne? Der Mortal Engines. Mhm. Und das hat sich auch einfach viel zu lang angefühlt. Also gefühlt war der für mich eher 2,5 Stunden. Und am Ende war ich auch einfach nur noch fertig davon. So ein Film, ich finde so eigentlich 2 Stunden ist am Maximum. So, dass das und vor allem, eher so 150 Minuten finde ich immer. Also das ist eigentlich eine gute Länge für so ein Fantasy-Blockbuster.
Sind aber 2,5 Stunden.
Stunde 50 meinte ich. Ja. Ach, es ist zu spät.
Ja, ich I feel you. Aber lass mich trotzdem auch nochmal die Frage stellen, worum geht's in dem Film? Also was ist so der Kern der ganzen Sache?
Sind es die Figuren? Das Plot Compute.
Sind es die Figuren? Die sind uns, glaube ich, allen ein bisschen zu schwach und zu mager. Ist es die Welt? Die wird nicht ausreichend genug gezeigt. Das Worldbuilding ist auch ein bisschen stümperhaft. Ist es irgendwie die Heldenreise? Nein, die haben wir auch schon dutzende Male viel besser gesehen.
Ist es nur ein Action-Vehikel? Finde ich auch nicht, weil dafür ist die Action relativ belanglos und es gibt auch gar nicht so viel Action. Mhm.
Also klar, die Materialschlacht ist auch schon irgendwie da. So.
Ja, am Ende dann, ne? Aber vorher ist eigentlich nicht so viel Action. Ne? So am Anfang und am Ende, aber mittendrin gibt halt einmal, wo diese rote Asiatin da so ein paar Sklavenhändler verprügelt, aber das war's eigentlich auch, ne? Ja, und gut, immer wenn dieses Zombie-Monster auftaucht, es explodiert halt alles und keiner kann ihm standhalten, ja, ist auch ein bisschen Action. Aber das war alles absolut austauschbar und da hat mir auch keine Action-Szene jetzt wirklich was gegeben, bis auf die erste, ja. Ja, im Grunde geht's nicht wirklich um was, ne? Es läuft halt so vor sich hin und am Ende wurde alles mal angerissen, aber man weiß eigentlich gar nicht, was man da jetzt draus ziehen sollte.
Weißt du, was wirklich so meine ganz, ganz zynische, fast schon mein zynisches Fazit auch noch im Kinosessel war, als die Credits gelaufen sind. Das war wirklich so mein Gefühl von, dass einfach Peter Jackson und seine wahrscheinlich mehrere Firmen und seine hier, wie heißen die, Weta Digital CGI Bude, die er ja auch irgendwie da verwaltet und mit denen er da zusammenarbeitet, plus Neuseeland als Drehort und als Filmproduktionsland, so, dass das einfach nochmal, dass die alle zusammengekommen sind, um zu sagen, hey, übrigens, uns gibt's auch noch. So, remember, so, wir haben mal hier die Herr der Ringe gedreht und wir haben mal die Hobbits gemacht und wenn ihr wollt, dann könnt ihr auch in Neuseeland noch mal Blockbuster drehen. Weil
so ein bisschen so wie AC/DC veröffentlicht ein neues Album oder so. Ja? Hey Leute, uns gibt's auch noch.
Ja, vielleicht auch so ein bisschen wie so eine Tech-Demo, die sagt, ey, also engagiert uns so als Werbung in eigener Sache, sagt man vielleicht dazu. So, hey, guck mal, was wir alles in Sachen Special Effects können. Guck mal, wie wir hier irgendwie Neuseeland und Greenscreen so aussehen lassen können, als ob das Ödnis in Europa wäre. Wir haben die Mittel, wir haben die Technik, wir haben alles da. So, den Film, das ist jetzt nicht ganz so das Entscheidende, aber kommt vorbei, visit Neuseeland und macht hier Filme. So wirkt das auf mich einfach. Also wenn man will, kann man in Neuseeland auch einen fetten Blockbuster produzieren. Nur inhaltlich scheitert's halt.
Aber was ich einfach nicht verstehe, ne, an einer 100-Millionen-Dollar-Produktion, wo halt wirklich zumindest auch namhafte Leute beteiligt sind, ja, das ist ja nicht irgend so eine komische Indie-Produktion, wo ein paar Leute ihren ersten Film drehen. Also das muss doch eigentlich total durchkalkuliert sein. Da müssen doch eigentlich zig Leute irgendwie über das Drehbuch lesen und mal gucken, hey, ja, funktioniert das? Ja. Aber aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wenn mir sowas jemand zeigt in einem Test-Screening, also unabhängig davon, ob ich das mag oder nicht, ich hätte bei dem Film halt sofort gesagt, dass der floppt. Also, weil ich sofort gedacht hätte, das mag doch keiner. So, aber wenn ich halt sowas wie Fast and the Furious sehe, das mag ich vielleicht auch nicht oder nicht immer, aber da könnte ich halt trotzdem sofort sehen, was das für ein Appeal hat an gewisse Leute. Und da kann ich verstehen, oder bei einem billigen Horrorfilm zum Beispiel, da gibt's ja so viele inzwischen, die kosten immer 10 Millionen oder so und spielen ihr zehnfaches Budget ein. Und da kann man ja dann sehen, okay, das ist nicht gut, aber das bedient ein gewisses Publikum und deswegen kann das durchaus rein finanziell funktionieren. Ja. Aber hier, ich verstehe nicht, wieso man das hier nicht hinkriegt.
Und das ist auch die Frage, für wen ist der Film eigentlich? Und da habe ich das Gefühl, ja, der ist als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Peter Jackson und seine Crew da, damit die irgendwie so 2 Jahre was zu tun haben. Weil es gibt halt keine Hobbits und Herr der Ringe mehr, die sie drehen können. Also müssen die irgendwas anderes machen.
Tja, also selbst bei Harry Potter, ne, wo ich ja auch kein großer Fan der Filme bin, da kann ich halt erkennen, ja, das funktioniert halt für jeden irgendwie noch so einigermaßen. So,
oder, du hast halt, ne, oder zumindest hast du da, glaube ich, also da muss ich noch selber nicht mal die Excel-Tabelle aufstellen, aber da weiß ich schon, dass es halt genug Leute gibt, die diese Bücher mögen und selbst wenn sie die Filme nicht gut finden, das Interesse wird da sein, dass man sagt, naja, ich guck's mir zumindest vielleicht ein paar Mal im Kino an. So, das ist ja da. Ich frage mich halt auch, so, okay, vielleicht bin ich da auch ein bisschen falsche Generation oder so, aber wer hat denn diese Bücher überhaupt gelesen? Ich habe noch nie was von diesen Büchern gehört. Ich habe nicht einmal, also da muss man doch auch ablesen können, so, ja klar, haben Leute diese Bücher gelesen, da gibt's bestimmt auch große Fans von, aber dass die halt nicht dafür sorgen, dass irgendwie aus 100 Millionen, mindestens 100 Millionen Investment irgendwie 300 bis 500 Millionen einer Kinokasse werden. So, das hätte ich auch erkennen können. So, da frage ich mich auch, wer hat denn da bitteschön die Anzugträger davon überzeugt, dass das, also, dass es da eine Fanbase von gibt, die diese Größe trägt. So, das verstehe ich auch nicht.
Tja, und also, denke zum Beispiel an das Remake von It. Ja, da haben wir wieder so einen Horrorfilm. Aber da weißt du doch sofort, hey, es gibt zig Leute, die halt den alten Film irgendwie aus der Kindheit kennen. Dieses Motiv mit creepigen Clowns ist gerade total präsent. Also es macht halt total Sinn, diesen Film zu veröffentlichen. Und also keiner, den ich kannte, fand den eigentlich super toll. Die meisten fanden den so okay, ich habe den gar nicht gesehen. Aber der hat ja unfassbar viel eingespielt. Glaube ich auch sein 10-faches Budget oder noch mehr oder so. Ne? Der war ja unglaublich erfolgreich. Aber bei all diesen Beispielen, die wir jetzt genannt haben, da kann man doch immer sehen, ne, da ist doch klar ein Publikum da. Genau wie du sagst, hier, das Grundmaterial kennt doch keine Sau. Das heißt, du musst dir überlegen, was haben wir hier? Ja, womit müssen wir hier punkten? Ne? Womit müssen wir die Leute heiß machen? Und das ist ja wohl offensichtlich die Welt, die wir hier haben. Ne, ein Motiv mit irgendeiner Superwaffe und irgendwelchen austauschbaren Figuren, die wir alle schon so oder so ähnlich in anderen Filmen gesehen haben, das lockt doch keinem hinterm Ofen hervor. Also das heißt, für mich sofort, die Welt muss hier im Zentrum stehen. Ne? Wir müssen die Welt so gut wie möglich einfangen und damit die Leute faszinieren. Also vielleicht auch mit tollen Aufnahmen von dieser Welt, ne, eben wie man es am Anfang halt ein bisschen gemacht hat, so wie, wir müssen halt diese Stadt toll einfangen, das haben sie ja auch teilweise versucht, aber das war halt immer nur so in Momenten mal da. Und dann haben wir eben diese Wolkenstadt. Und ich fand, die sah unglaublich toll gemacht aus nur. Aber was machen wir mit dieser Stadt? Die sind 2 Minuten da, dann taucht unser geliebtes Zombie-Cyborg-Monster auf, zerlegt die Stadt in wiederen 2 Minuten und dann war's das. Ding verbrennt, stürzt ab, vorbei. Nee, sorry. Ich meine, lass uns doch mal da ankommen. Ja, und lass uns doch mal ein bisschen hier irgendwie dann zeigen. Das kann man ja mal auch mit CGI machen. Da kann man doch trotzdem tolle Bilder mal erzeugen von sowas. Ne? Das, ja. Also, mach doch mal was mit den Aspekten, die wir ja haben.
Und ich glaube, dass da, wir haben nämlich viel über Peter Jackson und immer Peter Jacksons Crew und die Leute rund um Peter Jackson geredet, aber Regie geführt hat ja Christian Rivers. Und da haben wir am Anfang auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Also die IMDb sagt, dass er noch nicht mal Credits dafür bekommen hat, die Storyboards zu zeichnen für Herr der Ringe, Hobbit, King Kong, also die Filme, die Peter Jackson gemacht hat. Und dieser Christian Rivers macht jetzt hier und also ich habe da keinen Inside Scoop, aber ich möchte schon fast sagen, macht angeblich diesen Film, weil auch da frage ich mich, sorry, aber wenn der Typ noch nicht mal Credits für die Storyboards bekommen hat, dieser großen Produktion. Warum kriegt der jetzt die Schlüssel zu einer Schatzkiste, in der 100 Millionen Dollar drin sind? Und die Aufgabe, aus dieser Schatzkiste auch noch einen kompletten Film zu machen. Also das kann ich fast nicht fassen, dass man sowas gemacht hat, weil.
Sind wir wieder bei Force Awakens, ne?
Naja,
da ist dieser Typ, der hat schon mal 2 Filme gedreht.
Naja,
lass ihn
also,
doch mal machen, was er will.
Also komm, also immerhin kann man sagen, J.J. Abrams hat schon mal gezeigt, dass der in der Lage ist, dafür zu sorgen, dass irgendetwas nachher ins Kino kommt. Unabhängig von der Qualität, weil das ist halt auch so der Punkt. Also entweder.
Ach so, ich denke, nee, ich meine Last Jedi. Ich sage mal Force Awakens heute. Ich meinte aber Last Jedi die ganze Zeit.
Ach so. Ja, auch
deswegen
der.
Deswegen bin ich die ganze Zeit durcheinander. Das habe ich die ganze, guck mal, es ist unglaublich, was ich heute für Fehler mache hier, weil es zu spät ist.
Aber auch der hat zumindest 2 Filme gemacht und ich meine, Last Jedi sehe ich bei weitem nicht so schwierig an wie Mortal Engines, aber
jetzt müssen wir die ganze Episode nochmal aufnehmen, weil ich bestimmt 3-mal heute jetzt den falschen Star Wars Film dann referiert habe.
Ich finde das eigentlich sogar fast noch passend mit Force Awakens, aber egal, auf jeden Fall, was ich sagen wollte ist, also entweder, also ich kann es nicht fassen, dass ein Storyboard-Artist, der noch nicht mal Credits für seine Arbeit bekommen hat, auf einmal hier einen Blockbuster macht, kann es aber gleichzeitig wieder gut verstehen, weil das, was du auch gerade so leidenschaftlich kritisiert hast, dieses, ja, da ist ja das Potenzial und das sieht ja irgendwie toll aus und das ist ja ein cooles Design, aber mach doch mal was in deinem Film damit, da denke ich mir, naja, er ist halt nur ein Storyboard-Artist. Also dieser ganze Film wirkte auf mich wie ein unfassbar geiles Artbook. Ja, also die Konzeptzeichnung dieser Städte und dieser Welt und dieser ganzen Designs ist, glaube ich, richtig, richtig cool. Das Problem ist halt einfach nur, dass sie es nicht geschafft haben, aus diesen Konzepten und aus diesen Zeichnungen und Designs halt einen funktionierenden Bewegtbildfilm zu schaffen. Und dann kann ich mir wieder gut vorstellen, dass es halt ein Storyboard-Artist ist, der noch nie in seinem Leben einen Film gemacht hat, der auf einmal diese krasse Aufgabe hat, einen 100 Millionen Dollar Blockbuster auf die Beine zu stellen. Natürlich muss der daran scheitern. So, sorry, aber also das ist dann wieder wenig überraschend. Und dann ist wieder diese Verwunderung, dass ich mich frage, ja, aber das hätte man doch schon vorher alles kommen sehen müssen. So, also wer, das ist ja auch wieder das Ding. Wir sind jetzt ja auch sehr, sehr kritisch mit dem Film und enttäuscht von dem Film und sehen Potenzial. Und ganz ehrlich, Peter Jackson, der Produzent dieses Filmes, der weiß das auch. Doof ist er nicht. Der sitzt jetzt nicht irgendwie in seinem Hobbit-Häuschen in Neuseeland und wundert sich, dass dieser Film floppt und wundert sich, dass die Leute den Film so kritisieren. Und
er wird ja trotzdem Geld verdient haben. So. Wahrscheinlich ist ihm das egal, ob der jetzt super floppt oder nicht. Also der wird wohl kaum mit Minus da rausgehen.
Ja, gut, aber weißt du, was ich meine? Also das Ding ist ja immer noch, dass der ist ja nicht doof. Und der wird auch schon viel früher, dadurch, dass er in dieses Projekt wahrscheinlich viel intensiver involviert war, der wird doch schon die ganze Zeit sehen, also der musste ja die ganze Zeit schon sehen, in welche Richtung sich das entwickelt und dass der nicht, weiß ich nicht, der hätte doch jederzeit Stopp sagen können und irgendwie auch müssen, aber ich verstehe halt nicht, wie man das Ding komplett durchziehen kann, in der Hoffnung dann auch noch irgendwie 100 bis vielleicht 200 Millionen einzuspielen, um dann bei null zu landen, also.
Und du hast mir gerade so viele Steilvorlagen für Mad Max Fury Road gegeben. Ich habe ja heute schon mal so Mad Max generell zitiert und versucht, nicht immer Fury Road zu zitieren,
denn,
aber ich
schaff's
einfach.
Bist du denn sicher, dass es der richtige Mad Max ist? Nicht, dass du jetzt den falschen Mad Max erwähnst und...
Oh, streu noch Salz in die Wunde, ja. Also der Soundtrack hier ist ja auch von diesem Junkie XL, ne, der ja auch den Soundtrack zu Fury Road gemacht hat. Also es ist noch eine Steilvorlage. Den Soundtrack hier habe ich ehrlich gesagt nicht sonderlich toll wahrgenommen. Der war okay, aber da, glaube ich, Fury Road meinen absolut Lieblingsfilm-Soundtrack ever hat, ist da auch ein leichter Qualitätsunterschied zu merken, würde ich sagen. Und Storyboard ist eben das Stichwort da, weil Fury Road hat ja wirklich als Drehbuch erstmal ein Storyboard gehabt. Ich weiß gar nicht, ob da später noch ein richtiges Drehbuch kam, aber soweit ich weiß, war es ja am Anfang echt und vielleicht sogar am Ende noch größtenteils ein Storyboard-Drehbuch. Und da sieht man ja in so einem Film wie Fury Road, der halt wirklich optisch so viel macht und der macht ja wirklich am meisten mit seinen Bildern, mit seiner Audiovisualität. Da kann das vielleicht auch funktionieren, würde ich sagen, wenn man jemanden als einen Storyboard-Artist nimmt und den als Regisseur mit einbaut. Ja, weil der weiß ja, was er da tut. Der hat ja sicherlich ein Verständnis dafür, ne, wie man dann wirklich Bilder zusammenfügt und so eine Geschichte erzählt. Aber
das
hier,
ist der Punkt. Der hat keine Ahnung, wie man eine Geschichte erzählt. Der hat keine Ahnung, wie man Figuren...
Genau, ich meinte, wie man über Bilder eine Geschichte erzählt. Aber okay. Da eben Mortal Engines ja offensichtlich nicht diese Art Film ist wie Fury Road, sondern ja wirklich eine konventionelle Geschichte erzählt mit ganz vielen ja wirklich ausgelutschten Plotbausteinen schon. Da brauche ich halt jemanden, der wirklich da ein guter Handwerker ist, der halt weiß, wie man eine simple Geschichte, ne, in seinem Film gut verarbeitet. So, und da brauche ich wahrscheinlich einen anderen Regisseur. Da brauche ich halt niemanden, der halt sich mit Storyboards gut auskennt. Also zumindest sehe ich halt nicht, warum ich so jemanden als Regisseur für einen Film einsetze, der total konventionell funktioniert.
Ja, und deswegen sage ich ja, ich kann eigentlich nicht glauben, dass der Typ das Ding gemacht hat. Ich weiß nicht, ob Peter Jackson das irgendwie als Scheinregisseur gemacht hat und wegen der Steuererklärung aber draufsteht, dass es jemand anders war. Ich kann mir das nicht erklären, wirklich nicht. Also irgendwas stimmt da nicht.
Der Film fühlt sich halt eher wie ein Hobbit-Film an. Also ich könnte mir das vorstellen. Wobei ja Peter Jackson inzwischen ja auch schon in manchen Interviews mal so gesagt hat, ja, with the Hobbit, we didn't really know what we were doing und so. Also er hat es ja auch schon ein paar Mal zugegeben, dass da vieles falsch gelaufen ist.
Da gibt's auch richtig gutes Bonusmaterial, was mittlerweile auch bei YouTube so ein bisschen rauströpfelt. Also also wirklich am Set, also Peter Jackson leidet unfassbar bei der Produktion des Hobbits.
Ja, ja, das habe ich auch schon gesehen.
Der da in Meetings sitzt und sagt, wir müssen morgen drehen und wir haben ja nix. Also wirklich nix. Das ist durchaus dokumentiert, dass der komplett gescheitert ist bei der Produktion. Ich meine, das war ja auch damals dieses große Drama. Del Toro hat ja schon seinen Film, seinen Hobbit, schon vorproduziert und war ja schon dabei, bis warum auch immer irgendjemand denn auf die Idee kam, dass es dann doch wieder Peter Jackson machen soll. Also
so blöd ich Del Toro ja finde, als einziger Mensch auf dieser Welt, ich wünsche mir halt immer noch bis heute, dass er diesen Film gemacht hätte. Weil ich bin mir absolut sicher, dass da was Besseres rausgekommen wäre. Weil jemand da dann dran wäre, der frisch an diese Materie geht, der wahrscheinlich wahrscheinlich von oben bis unten voller Energie ist, das jetzt zu machen. Und Peter Jackson hat einfach, glaube ich, auch so viel Energie schon lassen müssen in diesem Herr der Ringe Monsterprojekt, ja. Und das hat er ja auch wirklich gut gemacht. Aber das ist vielleicht so ein bisschen wie George Lucas damals, ne, mit Episode 4, der da ja auch wirklich so durch die Hölle gehen musste, um diesen Film zu verwirklichen und dann bei den Prequels einfach gesagt hat, vielleicht ja auch verständlicherweise, das kann ich nicht nochmal schaffen einfach, ne? Und dann hat er gesagt, ich mache jetzt alles mit Greenscreen und so weiter, aber das will ich nicht. Ich will halt jemanden haben, der wirklich, der vielleicht jünger ist, der wieder Power hat, ne, der all seine Energie da reinlegen will. Und es gibt halt, glaube ich, nur wenige Leute wie James Cameron, die das irgendwie immer und immer wieder machen können bei ihren Filmen. Auch wenn ich jetzt kein großer Fan von Avatar ist, aber da wird er sicherlich auch genauso viel Mühe reingesteckt haben wie bei Titanic oder Terminator und so. Ja. Wenn man halt immer diese Bilder sieht, wie er da im Taucheranzug irgendwie bei Terminator, nee, bei Titanic am Set unterwegs ist, so, ne? Das finde ich halt cool. Ich will halt solche Leute haben als Regisseure, ja. Aber naja.
Ja.
Also das war nur so mein großer Punkt so nach der Sichtung. Ne? So, du hattest vorhin auch schon gesagt, hier in der Pre-Show an John Carter musstest du auch denken, habe ich auch dran gedacht bei der Sichtung, so eine Art Film ist das letztendlich. Es ist jetzt irgendwie nicht der schlechteste Film aller Zeiten, aber es ist so ein ultra-generischer Blockbuster, der halt ein paar nette audiovisuelle Momente hat, so, aber der nur wirklich aus den belanglosesten Story-Bausteinen besteht, die man schon 100-mal gesehen hat. Ja, wirklich dieser Plot mit dieser Superwaffe aus der alten Welt, die man wieder zusammenpuzzeln muss und am Ende kommt der Superlaser und zerstört alle. Das haben wir alle schon so oft gesehen und ich weiß nicht, ich will das einfach nicht mehr sehen. Es ist so langweilig. Ich brauche auch nicht so einen riesigen Konflikt. Und da muss ich jetzt den letzten Fury Road-Vergleich machen. Guck mal, du hättest den gleichen Plot auch in Fury Road bringen können. Oder in den anderen Mad Max-Film. Da kennst du, guck mal, das schreibt sich von selber. Immortan Joe findet die Location einer alten Nuklearwaffe. Ja, da gibt's ja auch einen nuklearen Holocaust so in der Fury Road-Welt. Kannst du auch schreiben, ne? Alle Parteien suchen jetzt diese Nuklearwaffe, dann müssen unsere Helden halt die schneller finden und irgendwie vernichten oder so. Und das ist einfach langweilig. Ich will das nicht sehen. Was ist denn der Konflikt in Fury? Oder das ist ein Witz. Da geht's halt darum, dass irgendwie so eine Frau will so ein paar Mädels retten und die zurück in ihre Heimat bringen. Und am Ende kommt raus, die Heimat gibt's gar nicht mehr. Und dann fahren sie zurück und stürzen diesen Warlord. So, das ist alles, was passiert in Fury Road. Und es ist absolut perfekt, weil es eine kleine Geschichte ist. Das muss ich noch einmal so sagen. Was mich halt wirklich generell immer nervt, ist, du hast halt einen Film wie diesen Mortal Engines, der eine unglaublich große, andere Welt vorstellt. Ein völlig anderes Universum letztendlich. Und ich will halt auch in dieses Universum eindringen. Und ich hasse es halt, wenn im gleichen Film dieses ganze neue Filmuniversum gleich wieder zerstört werden soll. Weißt du, das will ich nicht. Es soll nicht immer um die Vernichtung der gesamten Welt gehen, in der das spielt. Das hat mich in Herr der Ringe auch immer genervt übrigens. So gern ich Herr der Ringe mag, ich finde den Hauptplot von Herr der Ringe super belanglos. So, da kommt der große Herrscher und will wieder alle vernichten. Das ist halt okay, weil Herr der Ringe so in jedem anderen Aspekt einfach großartig ist. Aber das hat mich halt nie wirklich interessiert, muss ich sagen. Für mich ist alles andere eben das, was mich in dieser Welt, an der Welt fasziniert. Das hält mich bei der Stange. Aber ob jetzt Sauron da irgendwie gewinnt oder nicht, das ist so, ja gut, ist halt so Plot-Device irgendwie. Also kann man nicht einfach mal eine kleine Geschichte erzählen? Das finde ich beim Hobbit prinzipiell auch besser. Ne? Da geht's halt nicht gleich um die ganze Vernichtung der Welt, sondern da geht's halt darum, dass die paar Zwerge da ihre alte Stadt wieder zurückhaben wollen. Das finde ich eigentlich cooler als Ausgangskonflikt.
Ja.
Naja, ich meine, vielleicht bin das nur ich, ich weiß nicht, aber ich habe immer das Gefühl, das ist so ein inhärenter Widerspruch für mich. Ne? Je größer das ist, was im Grunde im Film auf dem Spiel steht, desto weniger interessiert mich das. Das kann ich, glaube ich, in 90% der Fälle so sagen. Und also das ist wieder ein Film gewesen, der mir das halt absolut gezeigt hat. Wobei man ja eigentlich denken müsste, ne, je mehr auf dem Spiel steht, desto mehr bin ich auch invested als Zuschauer. Für mich persönlich ist das überhaupt nicht so. Der Film verliert mich eher damit, weil es immer die gleiche Kontroverse ist.
Ja, es ist halt super ermüdend, weil das Grundlevel, ich meine, ich habe da auch mal irgendwie sowas zugelesen irgendwie, das glaube ich, ich weiß nicht, ob sich das nur auf Superheldenfilme bezog oder generell Blockbuster, aber so diese.
Die haben halt auch dieses Problem.
Die Verschiebung der Stakes. Ja. Hat nicht sogar hier der Every Frame a Painting hat da glaube ich irgendwie mal was zugeschrieben oder so. Oder irgendjemand oder war das Alex Matzkeit, der dazu mal geblockt hat? Also ich meine, dass sich mal jemand so ein bisschen hingesetzt hat und mal geguckt hat sozusagen, welche Stakes, also im Sinne von welche, um was geht es in Blockbustern und wie sich dieses um was es geht, im Laufe von den letzten Jahren und Jahrzehnten halt immer vergrößert hat. Das Grundlevel der Zerstörung ist halt immer das gesamte Uni, also der gesamte Planet, die gesamte Welt, sagen wir es mal so, die gesamte Welt, in der eben diese Blockbuster spielen. Ob das jetzt eine Comicwelt ist, eine Stadt ist oder ein Universum ist, wenn Science Fiction ist, es ist halt immer der Grundton ist immer komplette Vernichtung von allem und es geht immer ums große Ganze. Und dadurch, dass wir das halt ständig und auch in verschiedenen Genres halt bekommen, ist das halt so, es ist belanglos geworden. Weil wir halt immer auf diesem Level 11 von 10 quasi agieren. So. Und das ist halt, wie du gesagt hast, der Fury Road macht das halt nicht. So. Der stuft das nochmal weiter runter. Ich glaube aber auch, dass hier, ich glaube, dass Mortal Engines, ich hoffe, dass Mortal Engines, so leid es mir tut für Fans dieser Materie und dieser Bücher und dieser Welt, ich glaube, dass dieser harte Flop vielleicht auch seine positiven Seiten hat, weil ich glaube, dass A, jetzt wirklich allerspätestens dieses Young Adult Ding so zumindest nicht mehr weitergeht. Also auch da an die Fans, die auf Young Adult stehen, ist es vielleicht auch ein bisschen traurig, aber also hier, wie hieß es, ich glaube, diese Divergent-Serie, das sind auch, glaube ich, so Young Adult Helden, Weltrettungsdinger irgendwie.
Die Filme sind doch alle nix, oder? Habe ich nie gesehen. Aber die
ich
kommen
auch nicht,
gut
aber
an,
ich,
ne?
Ich meine, dass diese Filme, also das ist eine Reihe und eine Buchreihe und da gibt es irgendwie ein paar Filme von, aber die hatten mitten in der Reihe irgendwie aufgehört. Also die Filme haben aufgehört, weil die Filme einfach nicht mehr gezogen haben. Also dieser letzte Film, der da rauskam, der aber nicht das letzte Buch ist, ist schon so total schleppend überhaupt irgendwie in die Gänge gekommen. Also, weil einfach die Einspielergebnisse immer weiter nach unten gegangen sind von diesem Film.
Ich habe da echt nie einen gesehen, aber also für mich sah das im Trailer immer wie der belangloseste Quatsch ever aus. So, deswegen habe mich das nie interessiert.
Ich hab's ja auch nicht also, gesehen, so, aber ich glaube, dass so dieser große Hype, der durch Harry Potter ausgelöst wurde und mit Hunger Games auch nochmal verstärkt wurde und bestimmt auch noch mit so ein paar anderen Sachen an den Rändern, die ich jetzt nicht großartig kenne, aber ich glaube, dass da wirklich ein Trend zu Ende gegangen ist. Und dass eben auch schon diese Divergent-Filme eigentlich ein gutes Indiz dafür hätten sein können, dass Mortal Engines einfach kein Publikum finden wird, weil die Massen halt einfach nicht mehr in dieses Young Adult-Ding irgendwie rennen oder zumindest nicht so. Und vielleicht ist das ein gutes Indiz dafür, dass der Young Adult-Trend erstmal vorbei ist oder eben zumindest so nicht mehr weitergeht und man sich einfach mal was Neues ausdenken muss. Und dass auch einfach diese Art von Film, weil das ist halt auch, also Hollywood ist ja auch dabei, sich zu verändern. Und wir sehen es ja auch schon immer mehr in den letzten Jahren, dass halt Stars auch immer unbedeutender werden. Die Materie, die, ne, was man auf Neudeutsch ja irgendwie IP nennt. Also das, die Marke ist nicht mehr der Schauspieler, ist in dem Fall auch nicht Peter Jackson oder von den Machern von Peter Jackson, sondern die Marke ist Mortal Engines, die Marke ist halt dieses Buch und auch da zeigt sich, nicht alles lässt sich zu einer Marke irgendwie machen und nicht jede Marke ist so stark, dass es halt alles irgendwie auf einem Blockbuster-Level irgendwie funktionieren kann. Und vielleicht verschiebt sich da auch gerade so ein bisschen was. Vielleicht ist das ein Film, der vor 5 Jahren, vor 10 Jahren einfach noch locker sein Geld eingespielt hätte, aber da jetzt einfach, also eigentlich, das ist so der Punkt, auf den ich hinaus will, eigentlich ist der Film Mortal Engines im Jahr 2018 mit dem Übergang ins Jahr 2019. Das ist kein Kinofilm mehr. Das ist eigentlich ein Film, der von Netflix aufgekauft wird, weil das Filmstudio sagt, oh Scheiße, den kriegen wir nicht mehr an die Leute vermarktet.
Und das ist ein 100-Millionen-Dollar-Ding.
Und Netflix sagt, und so geil, wirkt der. Hier kriegst du 150 Millionen, weil dann können wir nämlich noch ans Marketing rankleben, 150-Millionen-Dollar-Film auf Netflix und die Leute gucken es dann wieder. So. Aber das ist halt so das Entscheidende. Solche Filme krepieren jetzt im Kino. Ich weiß nicht, ob es was Gutes oder was Schlechtes ist. In dem Fall finde ich das vielleicht sogar ganz gut, weil wir ja eben sehr deutlich an dem Film rumkritisieren und sagen, Freunde, so ein belangloser und liebloser Film muss auch in unseren Augen scheitern. Aber er scheitert. Und ich glaube, dass dieses Scheitern dieses Filmes auch so ein, wie sagt man, der Kanarienvogel in der Mine. Ne, der als erster umkippt. So, da irgendwas ist hier los in der Mine. So, aber wir wissen vielleicht noch nicht genau, was es ist, aber irgendwas verschiebt sich da gerade und Mortal Engines ist, glaube ich, ein Kollateralschaden davon.
Da habe ich auch noch ein paar Gedanken zu. Ja. Also eine Sache ist mir nämlich auch so, irgendwie dann im Nachhinein, habe ich dann auch so gedacht, wenn das halt so ein Film wäre, der einfach früher in den 80ern oder 90ern vielleicht produziert worden wäre, habe ich dann auch gedacht, so dass das wäre bestimmt was anderes gewesen und vielleicht auch besser angekommen. Damals gab es ja die Bücher noch nicht, ne? Aber so rein als Gedankenexperiment. Wenn man damals halt auch so diese, da hat man halt mehr so Dreckigkeit geschätzt, finde ich, ne? In Filmwelten auch. Und das hätte hier einfach mal besser gepasst. Nicht hier halt wirklich eher so eine Art Slum vielleicht zu haben, hier so in den unteren Stufen vielleicht von London oder sowas, ne, so eine dunkle, dreckige Steampunk-Welt vielleicht eher zu zeigen, die halt mehr Persönlichkeit hat, ne, weil das ist halt das, was ich vermisse an diesem Film, ne, Persönlichkeit, so genau wie die Motive, so da ist irgendwie nichts da, da ist nichts Eigenständiges, es ist nur so diese Mischung aus Altbekanntem irgendwie in den Topf geworfen, so, also deswegen vielleicht wäre das in einer anderen Zeit, hätte das vielleicht besser funktioniert, wenn man sich mehr getraut hätte, nochmal was Eigenes zu machen und nicht immer nur dachte, wir müssen aber genau so, wie wir das ja schon hier und da gesehen haben. So, das war dann mein Gefühl, was ich danach hatte. Und genau das meintest du ja auch. So, der Film wirkt irgendwie so, als wäre er nicht in seiner richtigen Zeit irgendwie rausgekommen. So, dass heutzutage funktioniert das nicht mehr. Du hast so riesige Marken von anderen Filmen, die daneben stehen. Und wenn du dann wirklich erfolgreich sein willst, dann musst du halt so gut sein, ne, dass du eben das überwinden kannst.
Weißt du, wenn der Film wunderbar ins Kino hätte passen können? So ungefähr im Jahr 2005 vielleicht. 2001 ist das erste Buch erschienen. 2003 war Peter Jackson, glaube ich, durch mit seinen Herr-der-Ringe-Filmen.
Das wäre dann so der bessere King Kong gewesen, vielleicht.
Ja, also aber auch, ich glaube, wenn es eine sozusagen kritische Zeit gab, im Sinne von kritische Masse, dann eben zu der Zeit, wenn die Bücher noch aktuell waren, vielleicht wenn noch das vierte Buch irgendwie so gerade eben fertig ist oder nächstes Jahr erscheint oder so. Weißt du, das ist so, in der Zeit hätte das vielleicht noch eher funktioniert, aber überleg doch mal, wir sind 17 Jahre nach dem Erscheinen des ersten Buchs. Da hast du im Grunde genommen fast eine ganze Generation dazwischen.
Ja.
Warum erscheint das Ding überhaupt noch? Also wer, weißt du, Harry Potter ist ja auch nicht irgendwie 20 Jahre nach Erscheinen des Buchs irgendwie erst erschienen, sondern da hat man ja auch gemerkt, so, hey, hier ist gerade was, hier brodelt gerade was, hier funkelt gerade was, hier ist gerade was los.
Aber das war halt auch so klar, dass halt alle den gucken werden. Ne? Solange du da jetzt nicht über den miesesten Film aller Zeiten machst, wird das halt ein Erfolg werden bei Harry Potter. Ne? Das ist halt klar, weil das so populär war.
Aber ich sage ja, warum kommen 17 Jahre später dieser Film, bei dem, glaube ich, alle irgendwie, die Bücher vielleicht gelesen haben und gemocht haben, auch schon längst gesagt haben, ach so, ja, das habe ich irgendwann auch mal gelesen.
Naja, also das glaube ich, kann ich dir sagen, ne? Weil du siehst ja jetzt, ne, Marvel hat den Trend gesetzt für Cinematic Universe. Ne? Dann kommt DC, sagt, wir machen das auch. Und jetzt kommen ja plötzlich noch so komische andere Cinematic Universes aus der Versenkung, was die mit diesem Tom Cruise Mumienfilm jetzt machen wollen. Ne? Wir wollen jetzt irgendwie dieses Hammer Studio Monster Universum oder
Dark
so.
Dark Universe.
Ja, das ist sowas, ne? Das ist doch völliger Quatsch. Das wird doch niemals ansatzweise so funktionieren, wie das jetzt in dem Marvel Universe war. Ja, und das wollte ich nämlich eben auch noch sagen. Du hast es ja jetzt noch so ein bisschen positiv formuliert, was du vielleicht so eine Hoffnung hast, dass jetzt zumindest dieser Young Adult Überfluss vielleicht mal aufhört. Ich habe ehrlich gesagt eher eine Angst jetzt bekommen, weil man den Film kann man ja auch anders sehen. Also nicht als Young Adult Buchverfilmung, sondern man kann den Film leider auch so sehen als eine gescheiterte Original Idea in Anführungszeichen. Weil es war ja was überhaupt noch nicht verfilmt wurde vorher. Es hat eine Buchvorlage, klar, aber es war ja eben eine neue Materie, die für die Leinwand produziert wurde. Und meine größte Angst eigentlich im modernen Kino, in der modernen Kinowelt, ist, dass sowas immer und immer mehr verdrängt wird, weil es einfach vom Einspielergebnis nicht mit den großen Marken mithalten kann. Na, und jetzt völlig unabhängig davon, ob Marvel jetzt gut oder schlecht ist. Und das ist eine Diskussion, die werden wir auch nochmal führen, glaube ich, irgendwann nochmal in einer extra Episode. Aber was einfach für mich persönlich schade ist, ist einfach, dass durch den Erfolg von Marvel, genau wie von Fast and the Furious, dass ich glaube schon, dass das indirekt den Markt so sehr beeinflusst, dass eben Filme wie Dread, die meiner Meinung nach mit das Beste sind, was in den letzten 10 Jahren rausgekommen ist, dass die es so schwer haben, wirklich erfolgreich zu sein an der Kinokasse, ne, weil die eben einfach gemessen werden an den anderen Filmen vom Einspielergebnis und weil die anderen Filme denen einfach immer so viel Konkurrenz machen. Aber es kommt ja andauernd wieder irgend so ein großer Marvel- oder DC-Blockbuster raus, der einfach alle Leute ins Kino zieht und dann hast du jemanden, der dann Dread macht, so ein 50-Millionen-Film, und für den ist irgendwie kein Markt mehr da, habe ich das Gefühl. So, ja, der hat irgendwie gar nicht mehr das Marketing, der hat gar nicht mehr irgendwie so diesen, die Leute hören nichts mehr davon und gehen nicht rein. Und Fury Road genauso. Fury Road ist für mich ein Meilenstein der Filmgeschichte. Das ist nicht die geringste Übertreibung für meinen Geschmack. Und der Film ist ja trotzdem so semi gefloppt an den Kinokassen. So, der war, es war, glaube ich, noch okay, das Einspielergebnis. Viele Leute finden den ja auch toll. Und ich denke auch mal, dass der auf Blu-ray-Release bestimmt dann auch nochmal ordentlich Geld gemacht hat. Aber da ist es ja mal ein Film, wo ich echt denken würde, hey, gib mir eine Fortsetzung, ja, wenn ich das mal sage, ja, gib mir eine Fortsetzung und wie es aussieht, wird nie eine kommen. Tom Hardy will es unbedingt machen und es bringt nichts, ja, weil George Miller wahrscheinlich auch sagt, irgendwie ist mir zu anstrengend oder so.
Ich habe auch gehört, dass da richtig Beef auch zwischen Studio und Miller ist. Also Miller hat irgendwie Warner nochmal verklagt und
stimmt,
gesagt,
die hatten ja auch
mir nicht genug Geld gegeben und also ich glaube, dass also die Wunden sind so tief da. Da muss, glaube ich, eine Menge.
Aber das ist so bitter eben. Oder so ein Film wie Cloud Atlas hatten wir auch, der so unterm Radar lief, der für mich halt auch, also das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Meisterwerk, aber für mich ist es trotzdem ein unglaublich guter Film, der auch noch im breiteren Kreis meiner Lieblingsfilme zu finden ist. Ja, aber diese Dinger, die werden nicht mehr erfolgreich genug, dass sowas weitergeht, finde ich.
Und ja.
Ich glaube, selbst du als Marvel-Fan willst ja auch nicht, dass nur noch Marvel-Filme rauskommen. Du willst doch auch noch mal irgendwie andere Blockbuster haben.
Also zwei Sachen dazu. Einerseits sehe ich da die Uhr schon wieder ein Stück weitergestellt. Ich glaube, dass die Erkenntnis jetzt auch innerhalb der letzten ein, zwei Jahre einfach gelandet ist, dass einfach neben Marvel so gut wie niemand in der Lage ist, Filmuniversen zu bauen. Also, dass alle haben es versucht und es von außen sah es unfassbar einfach aus und es sind aber viele, viele Versuche, die auch Potenzial hatten, halt kläglich gescheitert. Also DC distanziert sich ja auch immer mehr von dieser Idee, da ein ganzes Universum aufzubauen, weil das Universum halt Müll war, das Universum selbst auch eher gefloppt ist. Da versucht man jetzt auch viel, viel, es geht weiter mit Superheldenfilmen, das ist klar, aber die werden viel weniger als Universum vermarktet, wie eben bei Marvel. Also klar, ein Aquaman kommt ins Kino, aber da will eigentlich niemand mehr über Batman wie Superman oder Justice League reden, sondern da wollen jetzt alle nur über Aquaman reden. Und Aquaman ist jetzt in einem Film und es geht um Aquaman und Justice League haben wir schon alle wieder vergessen und verdrängt. Und da scheint die Marschrichtung eben auch mit allen weiteren Filmen eher so auszusehen, dass man sagt, der Film ist im Vordergrund, vielleicht gibt's da mal ein nettes Cameo oder so, aber diese große Marschrichtung auf ein Universum hinbewegend, die ist total irrelevant. Werden wir auch sehen, wenn wir nächstes Jahr noch einen weiteren Joker bekommen, Joaquin Phoenix, der überhaupt nichts mit dem Universum zu tun haben wird und so. Ich glaube, dass das die Marschrichtung von DC ist. Das Dark Universe mit diesen Monstern ist auch komplett gescheitert und gefloppt. Es gibt hier noch ein bisschen was mit King Kong und Godzilla, was da versucht wird. Aber so diese großen, also jeder hat es irgendwie mal versucht, die meisten sind gescheitert, die Tendenz, habe ich den Eindruck, bewegt sich wieder ein bisschen weg von diesem.
Und eigentlich muss man Star Wars da ja auch jetzt mit zurechnen, weil das ja auch, früher war es halt eine Filmreihe und jetzt ist es ja auch wieder hier, ne, so Nebenaspekt von irgendeiner Geschichte wird jetzt mit reingebracht. Das ist ja auch
Solo
jetzt eher
so. Solo hat auch gezeigt, dass das kein Selbstläufer ist und nur weil
eben,
Star
genau.
Wars draufsteht, alle
also
irgendwie
selbst,
reinrennen. Also,
genau, also selbst das zeigt ja gerade, ne, selbst ja. Star Wars kriegt es nicht hin, dieses Extended Universe irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Ne?
Exakt. Guter Punkt. Gutes Beispiel noch. Und deswegen glaube ich, ist da, also natürlich, das, was du sagst, ist, das sehe ich ja auch und ich will auch neben meinen 2-3 Marvel-Filmen im Jahr, die ich gerne gucke und gerne mag, will ich ja auch sowas sehen wie Fury Road und ich bin ja auch bei weitem nicht so verblendet und sag, hier, Infinity War ist besser als Fury Road, also da sehe ich natürlich
tatsächlich?
Auch.
Tatsächlich? Christian, das ist ja, also das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass du da doch noch ein bisschen
Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich mit beiden Filmen vielleicht gleich viel Spaß habe und dass mir beide Filme ähnlich viel geben. Aber also doof bin ich ja auch nicht. Also das in Sachen Inszenierung und in Sachen Blockbuster Handwerk natürlich Müller ein bisschen mehr drauf hat als die Russo-Brüder, das ist auch klar. Aber
Der Herr Müller,
ja. Aber worauf ich halt auch noch zu sprechen kommen wollte und lustig, dass wir jetzt irgendwie auch so zum Jahresende, ich habe das Gefühl, wir reden auch irgendwie voll so über das Jahr 2018 und so, was ist mit Filmen gerade los, weil was du gerade beschrieben hast, sind Sachen, die jetzt viel eher auf Streaming-Plattformen ihr Publikum finden können und vielleicht auch sollten. Also ein Dread, der 50 Millionen kostet, ist eigentlich, ist eigentlich Pillepalle für Netflix. So. Mein großer Kritikpunkt an Netflix, werde ich auch schon parallel zu dieser Ausgabe, wird es glaube ich schon den Jahresrückblick bei Enough Talk geben. Ich schimpf eigentlich immer gerne über Netflix und an jeder Stelle, wo ich kann, weil mein großes Problem ist, dass ich eben Netflix im Filmbereich in eine völlig falsche Richtung laufen sehe, nämlich, dass die als Resterampe sich vermarkten für Filmstudios und da einfach die Flops, die ohnehin schon erkennbaren Flops einfach aufkaufen, damit sie sich mit den anderen Filmlabels vielleicht noch ein bisschen gut stellen und auch noch mal richtig gute Filme bekommen, aber dass sie denen halt so die Verluste einfach wegkaufen.
Ja, das verstehe ich auch nicht, warum die nicht einfach sagen, also was sie auch machen, dass sie einfach sagen, wir stehen für gute Serien zum Beispiel oder so, die wir selber produzieren, die halt nicht ansatzweise so teuer sind, wie irgend sowas wie Bright oder so, ja, was ja halt offensichtlicher Schrott ist. Also
aber,
da
sind sie mittlerweile halt auch ein bisschen weg. Also die stehen auch nicht mehr nur für gute Serien, die stehen jetzt halt für Masse, weil denen halt Disney wegrennt, also Disney und damit jetzt ja auch Fox. Das heißt, wenn, also die pumpen einfach Masse raus, Serien wie Filme, in allen möglichen Geschmacksrichtungen, in allen möglichen Varianten. Da ist auch viel Schrott dabei. Aber die
glaube ich, ne?
Aber die müssen die Plattform
nicht einfach sagen, so, das ist unser Plan, ne? Wir wollen halt gute und die müssen ja nicht teuer sein, aber wir überlegen uns hier was und Serien hat ja einen riesen Markt heutzutage. Also machen wir hier gut die qualitative Serien und das ist unsere Marke. Das könnten sie
aber,
ja sagen.
Aber ja, tun sie halt nicht mehr. Also die pumpen leider einfach Serien auch raus und auch Staffeln raus, die und selbst die guten Serien, die sie denn haben und die von Fans gemocht werden, die canceln sie wie die Marvel-Serien, weil sie sagen, oh, da haben wir jetzt aber nicht die komplette Autonomie mehr drüber, weil die Rechte liegen ja auch noch bei Disney. Also die sind halt hart dabei, sich abzuschotten von allen Abhängigkeiten, die sie haben, weil eben Disney und Fox, und das ist ja ein Rattenschwanz an Inhalten, der halt eben bei denen rausgeht, weil Disney ja eine eigene Plattform aufbauen will und Konkurrenz wird zu Netflix, dass die halt sagen, okay, wir müssen ja aber irgendwie unsere Plattformen trotzdem mit Inhalten füllen und dadurch, dass kaum noch jemand mit denen redet, weil eigentlich jeder sein eigenes Süppchen kochen will, sitzt Netflix da und sagt, okay, dann müssen wir halt selber einfach produzieren. Und schnell und viel, weil wenn die alle weggehen von uns, von der Plattform, dann können wir nicht zu unseren Kunden sagen, hier, unser Programm besteht nur noch aus 10 Filmen und 20 Serien und dafür sollst du immer noch 10 Euro im Monat zahlen, sondern dann müssen die Inhalte halt da sein und Netflix will halt die eigenen Inhalte, weil mit denen können sie machen, was sie wollen. So. Und deshalb glaube ich eben auch mittlerweile, dass die dann teilweise einfach solche Flops sich einkaufen. Dieses Cloverfield Paradox, das war ein Verlust des Studios. Das Studio hat gesagt, der Film ist so scheiße, den bringen wir schon gar nicht mehr ins Kino, da setzen wir einfach mal 40 Millionen in den Sand. Netflix klingelt an der Tür und sagt, wir können es für 45 Millionen aufkaufen. Habt
ist
ihr
das der mit John Goodman oder ist das noch ein anderer?
Nee, das ist eben nicht der mit John Goodman. Der mit John Goodman ist noch der Gute. Das ist der auf dieser Forschungsstation im Weltall, der erst in den letzten paar Wochen noch zu einem Cloverfield-Film wurde. Daniel Brühl spielt damit. Da sind noch ein paar andere Leute, die auch ein bisschen bekannter sind. Aber das ist halt echt so ein Film, bei dem wirklich das Studio, also der Film ist halt echt scheiße. Der Film ist wirklich nicht gut. Und das wusste das Studio und hat gesagt, wir werden niemals wieder das Geld, was wir ausgegeben haben, reinbekommen. Das wissen wir einfach. Das ist ähnlich jetzt, wie ich ja auch sage, Mortal Engines, das müssen die auch wissen, dass die nie wieder diese 100 Millionen sehen werden. Aber Netflix ist dann hingegangen, hat gesagt, kaufen wir auf. Ich glaube, ich weiß ja die Details nicht so sehr. Neulich ist ja auch dieser Film von Andy Serkis rausgekommen, dieser Mowgli, dieser Dschungelbuchfilm, der auch irgendwie komplett im Computer entstanden ist, der halt schon parallel produziert wurde zu dem Disney-Dschungelbuch von vor 2 Jahren. Dieser Film hat sich immer wieder verschoben. Und Andy Serkis hat immer weiter dran geschraubt und dran geglaubt und ja, und das wird, und ich mach den fertig. Und das war ja auch seine große Regieleistung und so. Der hat sich ja echt da reingekniet. Aber dieser Film, also es ist ja kein gutes Zeichen, dass der Film eigentlich irgendwie 2 Jahre später erst erscheint und dann eben auch nur auf Netflix. Und ich glaube, dass Netflix da auch einfach nur den Scheck ausgestellt hat und gesagt hat, komm Andy, ist jetzt gut. Mach fertig die Scheiße, wir holen uns das auf die Plattform, im Kino wird das eh keiner mehr irgendwie gucken. Das weiß auch das Filmstudio dahinter. Wir springen jetzt hier mal ein und sorgen dafür, dass das Ding noch, also dass alle irgendwie mit Geld auf dem Konto wieder nach Hause gehen. Und das
also
ist
ich
der
selber,
Punkt.
Ich habe ja kein Netflix, ne? Aber nur dazu, ich kann dir halt auch sagen, wenn ich halt Netflix gucke, ist das fast immer bei irgendwelchen Kumpels so, die das dann haben und das ist dann meistens so, wollen wir jetzt nochmal irgendeinen entspannten Film gucken? Und dann ist es halt so gut, dann gucken wir halt irgendwie bei Netflix, weil da halt einfach jede Menge komischer Schrott halt ist, so, den man halt dann gucken kann. Also so nutze ich das eher. Da gibt's sicherlich auch mal irgendwie, also ich hatte auch mal schon ein paar ganz nette Filme gesehen und sowas wie Dread haben die ja auch, ne, so mittelgroße Filme, die vielleicht mal ganz gut sind. Aber ehrlich gesagt, so, das sind ja meistens so alte Filme, die halt gut sind. Oder halt neue Filme, die eigentlich so bestenfalls mittelmäßig sind, oder? Also das ist so eher mein Eindruck, wenn ich so da durch das Programm gucke, was die da so zur Verfügung haben.
Mittlerweile, ja. Mittlerweile. Weil wie gesagt, so alle, fast alle großen Filmstudios laufen eher weg, weil die eine eigene Plattform aufbauen wollen. Selbst Warner ist dabei, was Eigenes aufzubauen. Und Netflix kriegt jetzt halt von den anderen Studios eigentlich nur noch irgendwie so Krümelchen, die übrig bleiben. Und ja, und produziert dann halt selber Zeug, wo denen, glaube ich, auch das Resultat relativ egal ist. So, auch da so ein ähnliches Prinzip von, naja, die Leute werden es eh gucken, wenn Will Smith auf dem Cover drauf ist und ein hässlich geschminkter Ork daneben klebt, dann sagt uns der Algorithmus, dass halt irgendwie so und so viele Leute das gucken wollen und mehr brauchen wir nicht. Ob der Film jetzt
ja, ich hab's ja auch geguckt. Selber ja, schuld.
Ich noch nicht, aber die könnten dann wahrscheinlich auch 2 Stunden Testbild senden, ist egal. Aber
du kennst doch Training Day, dann mach einfach so einen Filter drüber, dass alle Ork-Kostüme anhaben und stell dir jeden Dialog in dumm vor und schon hast du Bright.
Ja, ich kenne auch Suicide Squad, das klingt so ein bisschen wie Suicide Squad.
Und dann ersetzt du vielleicht noch irgendwie das nicht vorhandene Plot-Device in Training Day mit einem Zauberstab und dann bist du bei Bright, ja.
Ja, klingt sehr verlockend, aber
ist ganz toller Film, ja, ganz.
Der Punkt, den ich halt machen wollte, um damit auch den Bogen wieder zu schließen, so im Sinne von, wie verändert sich jetzt hier gerade irgendwie auch die Welt, in der wir Filme gucken, da sehe ich eigentlich eine große, große Chance und irgendwie auch eine gewisse Verantwortung, dass Netflix da mal irgendwie die Taschen aufmacht und sagt, ey, wir kaufen jetzt nicht einfach nur irgendwelchen Schrott ein, damit irgendjemand glücklich ist, sondern wir machen das mal wirklich mit ein bisschen Plan und machen jetzt immer mal wieder das Portemonnaie auf für die Leute, die dann auch wirklich gute Sachen umsetzen, die wir nicht einfach nur dann irgendwie in die Welt schicken und nach 3 Jahren kommen sie wieder mit Schrottfilmen, sondern dass man da wirklich Filme fördert, Filme produziert, die wirklich die auch für irgendwie etwas stehen, so wie du sagst, so ein Film wie Dread, das sind Peanuts. Selbst Netflix könnte, ich glaube, die haben jetzt auch irgendwie Michael Bay für irgendeine Produktion, glaube ich, wirklich 100 Millionen oder sogar noch mehr, so Blockbuster-mäßig irgendwie in die Hand gedrückt. Also die können, die haben das Geld, um zu produzieren. Ich sehe halt nur, dass die einfach Schrott einkaufen, Resterampe werden, sich die Marke damit selber kaputt machen und eben nicht in der Lage sind, auch Filmschaffende, auch vielversprechende Filmschaffende halt zu fördern und vielleicht auch in der Produktion so involviert zu sein, dass es halt auch, dass etwas Gutes dabei herauskommt. So, das würde ich mir von Netflix wünschen und da sehe ich halt ganz viel Potenzial für diese Art von Filme, die du auch so ein bisschen dir wünschst, die halt einfach in der heutigen Zeit anscheinend im Kino einfach nicht mehr funktionieren, weil sie halt neben den ganzen fetten Marvel-Helden, Disney-Filmen, ab und an nochmal vielleicht so ein DC-Superheld, dann kommt einmal im Jahr oder alle 2 Jahre was mit Harry Potter nochmal raus. Also da sind so viele Marken, die um die Zeit und um das Geld und um die Aufmerksamkeit buhlen, dass halt vieles darunter einfach nicht mehr da durchstechen kann.
Also jemand wie Alex Garland, der passt doch eigentlich gut auf sowas wie Netflix. So, das ist ja jemand, der was kann, der Ideen hat anscheinend, der auch einen eigenen Stil hat. Also eigentlich, das ist ja schon eine gute Idee, damit so jemandem was zusammen zu machen.
Weißt du, ich glaube ja auch hier unser, wie heißt er, Duncan Jones, der Mute gemacht hat. Ja, also der Moon gemacht hat.
Wollte ich gerade sagen, genau, der von Moon ist das. Ne?
Genau, ja. So, wo auch alle gesagt haben, das ist ein absolutes Talent und super toll und klasse. Der hat dieses Jahr diesen Mute rausgebracht, wohl ein Film, den er auch seit Jahren, Jahrzehnten machen wollte. Und auch Netflix-Ding, Netflix produziert, ist aber absolute Grütze. Und
ich fand ja Moon auch nicht so toll, aber vielleicht gebe ich dem nochmal eine zweite Chance.
Meine These ist halt, also ich habe den Eindruck, dass Netflix selbst in der Lage ist, Talente irgendwie kaputt zu machen. Und das meine ich halt mit, vielleicht sehen sie sich selbst eben auch nicht in einer Produzentenrolle, die halt auch fördert und fordert. Verstehst du, dass ein Duncan Jones, also dass Moon vielleicht, also ja, für viele halt sehr gut ist, aber vielleicht deshalb für viele so gut ist, weil er damals vielleicht eben auch in einer Produzentensituation war, die halt mehr aus ihm herausgeholt haben und die ihn besser gemacht haben. Auch das kann ja ein Studio oder eine Produktion, ein Produzent, das ist ja auch die Rolle, kann auch die Rolle von Produzenten sein. Ne, das ist denn was anderes als der fiese Anzugträger, der ans Set kommt und sagt, ey, du musst mehr Special Effects und du musst mehr, weiß ich nicht, in deinen Film und mehr Action einbauen. Es gibt ja auch die Produzenten, die dafür sorgen, dass Filme besser werden. Und da vermute ich einfach, dass Netflix sich selbst in dieser Rolle einfach überhaupt nicht sieht, sondern Blankoschecks ausstellt und sagt, mach, was du willst, dann kommt was zurück, scheißegal, was die Qualität ist, und dass viele, die vielleicht noch mehr Förderung brauchen, daran scheitern. So. Und dass das vielleicht auch einer der Gründe ist, warum so manche Filme auch deswegen so wie der Bright, wo ich habe ihn halt noch nicht gesehen, aber wo ich mich auch frage, also das ist doch eigentlich schon fast eine Leistung, dafür zu sorgen, dass der Film kacke ist, wenn David Ayer den macht, weil wie du sagst, so, der hat schon Training Day sehr gut gemacht. Was war denn da los, dass das halt, also das hätte doch eigentlich funktionieren müssen, aber es hat nicht funktioniert nochmal. Und
wobei der ja, glaube ich, in den letzten Jahren jetzt auch nicht mehr sonderlich tolle Sachen gemacht hat, oder?
Naja, Suicide Squad wurde ihm doch auch kaputt geschnitten vom Studio. Also das.
Ja, ist ja die Frage natürlich, was er da jetzt für kann. Ne? Das ist, genau. Weiß man und natürlich heutzutage nicht mehr so richtig, was da überhaupt noch der Regisseur überhaupt noch machen darf, wenn da so ein mächtiges Studio immer hintersteht. Also ja, die Zeiten, eben, wo man halt in Alien, ne, wo Ridley Scott halt sagen kann, ich will aber dieses riesige Set und ich will diesen komischen Künstler haben, der das hier alles mit Hand designt. Und dann so das Studio fragt so, und warum brauchst du das? Ja, ich habe da so eine Szene, die ich da gerne drin drehen möchte. Und dann sagen die, okay, so, ja, aber ja, ich mach das aber sonst nicht, ich will das halt haben. Und dann sagen, na gut, dann machen wir dir das halt. Ne? Ja. Das wird halt heute nicht mehr funktionieren. Da würde die halt dann sagen, ja, dann animiere ich dir da irgend so einen Scheiß mit einem Strichmännchen und das muss halt reichen.
Ja.
Aber wenn du doch einen Schauspieler brauchst, der tot ist, den kann ich dir auch animieren. So, wie kommen wir jetzt nochmal zurück zum Abschluss hier?
Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ich weiß,
also du meinst nicht, also in der heutigen Zeit wird Filmen wie Mortal Engine schon das Bein gestellt.
Die sind zum Stolpern verurteilt.
Ja. Tja, so ein bisschen ist es, glaube ich, wirklich so.
Ja.
Naja. Also ich weiß halt immer nur, und ich denke halt wirklich zu oft, wirklich, dass ich einfach mit 2 Wochen ein besseres Skript schreiben könnte als für so einen Film. Und das darf einfach nicht sein. Tamino Mut darf kein besseres Skript schreiben können als Leute, die das professionell machen. So, vielleicht ist es ja auch nicht so, vielleicht denke ich das halt nur. Aber wenn ich so ein Skript lese, was oder verfilmt zumindest sehe, wo so viele grundlegende Sachen, also so offensichtliche grundlegende Sachen falsch laufen, dann frage ich mich, wie das möglich ist bei einer 100-Millionen-Dollar-Produktion. Bei irgendeinem gammeligen 5-Millionen-Horrorfilm, der einfach irgendwie zusammengeschustert wird, wo man eh weiß, der spielt mindestens sein Fünffaches ein und dann ist es okay. Da verstehe ich, warum man sich da keine große Mühe macht, da irgendein tolles Skript zu schreiben. Ist ja auch gar nicht nötig. Die Leute gucken den Film, dann hast du irgendwie ein paar Teenager, die Freitagabend mit ihrer Liebsten oder ihrem Liebsten ins Kino wollen, dich ein bisschen erschrecken wollen und dann ist es okay. Ist ja in Ordnung. Aber bei einem 100-Millionen-Dollar-Film, so, da das steht auch ein bisschen
Punkt.
Was auf dem Spiel.
Das ist
also
der
warum
Punkt.
Macht das Studio nicht echt, warum sagen die nicht auch selber, hey, ich will eigentlich gar nicht, dass ein Storyboard-Artist hier Director ist. Wollen wir nicht irgendwie einen guten Director haben und einen guten Screenwriter? Ich weiß auch nicht, ob da jetzt 3 Leute da irgendwie da zusammenschustern sollen und sich da irgendwas aus den Büchern rauspuzzeln, was sie toll finden. Also warum gucken die nicht einfach ein bisschen mehr, was da passiert? Ich weiß, oder denken die, Peter Jackson würde das schon hinkriegen?
2 Sachen dazu, weil ich hatte das Gefühl, du warst so kurz davor zu sagen, bei diesem 5-Millionen-Horrorfilm, es lag dir auf der Zunge, das tut ja niemandem weh. Ja, dieses, denn wird da so ein Film so ein bisschen hin und her produziert und das Skript ist vielleicht nicht so in Ordnung, aber man geht dann irgendwie zum Gruseln ins Kino und das tut ja niemandem weh. Ich habe wirklich den Eindruck, dieser 100-Millionen-Dollar Mortal Engines, der tut schon auch irgendwie weh. Weil ich saß da im Kino und dachte auch, was damit alles hätte möglich sein können und was man aus dem Material hätte rausholen können, was man mit dem ganzen Geld hätte machen können, das tat schon auch ein bisschen weh irgendwie. Und ich weiß nicht, vielleicht müssen wir uns da auch noch mal irgendwie als Hausaufgabe noch mal ein bisschen tiefer in die Produktion einarbeiten, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass das auch andersrum gelaufen ist, ne? Also, dass Peter Jackson derjenige war, der sich die Rechte geholt hat, also so meine ich das gelesen zu haben, dass der 2009 sich halt die eben Buchrechte geholt hat, dass der sich hingesetzt hat und gesagt hat, ich will das machen und dann mit dem Material erst zu Studios gegangen ist und rumgeklopft hat und gefragt hat, wer will's denn mit mir machen? Also, dass nicht das Studio auf Peter Jackson zugeht und sagt, hier ist das Buch, mach das Beste draus, sondern dass Peter Jackson das Buch schon in der Hosentasche
mit und stimmt, trägt. Du, hattest du nicht auch in der Pre-Show noch gesagt, dass du auch so diese Frage noch im Kopf hattest, so im, so als abschließenden Punkt vielleicht für heute, ist Peter Jackson vielleicht einfach nicht gut oder nicht mehr gut? War dieses Herr der Ringe-Ding einfach, also das kann ja sein, ne? Herr der Ringe, dieses Ding so, du hast dieses riesige Projekt, was an eigentlich einen ganz kleinen Regisseur aus Neuseeland gegeben wird, der vorher nur so ein paar obskure Horrorfilme ohne Budget gedreht hat,
ja,
der aber gleichzeitig eben diese ganze Liebe und diese Energie und gibt's natürlich auch ein paar miese Stories von den Dreharbeiten bei Herr der Ringe, aber zumindest hat er halt wirklich sich voll reingekniet. Ne, und danach hat er auch gesagt, so, ich bin durch damit und ich will den Hobbit nicht machen. So, und danach, alle anderen Filme, die er gemacht hat, so King Kong habe ich ja nicht gesehen, aber mag ja eigentlich auch keiner so richtig. Und ich hatte auch noch so ein paar andere Filme gemacht, die auch ziemlich mies angekommen sind. Und so richtig war da ja irgendwie nix, ne, was danach halt von ihm kam, wo er sich so richtig etabliert hat als großer Filmemacher. Ne? Das, es war halt dieses Peter Jackson, Herr der Ringe, das hat funktioniert. Das ist großartig geworden. Aber spätestens beim Hobbit haben wir ja gesehen, vielleicht war er echt nur so ein One-Hit-Wonder mit diesem Ding. Und bestätigt sich das jetzt wieder mit Mortal Engines, wo er involviert war. Wir wissen halt nicht, wie viel und so, aber ist das vielleicht einfach das Problem? Vielleicht ist Peter Jackson einfach kein guter Filmemacher.
Also so weit wollte ich noch gar nicht gehen, dass ich wirklich Peter Jackson komplett in Frage stelle, sondern erstmal so, weil ich da halt auch, ich habe ja, wie gesagt, auf Twitter auch ein bisschen rumgemöbelt und habe dann auch liebe Grüße an dieser Stelle, falls er es durchgehalten hat, hier durch den Podcast an den lieben Nikolas, der dich halt auch so ein bisschen launisch von der Seite angetwittert hat, weil der halt auch ins Kino gegangen ist für den Film und ich auch nicht so ganz verstanden habe, warum. So, und er meinte, ja, naja, Peter Jackson und so ist halt großer Herr der Ringe-Fan und ist jetzt auch in Wiederholungssichtung dabei, sich den Hobbit nochmal zu geben und ist da so ein bisschen auch in so einer Love-Hate-Relationship gegenüber dem Hobbit und Peter Jackson. Und ich glaube, so jemand wie Nikolas ist Fan von Peter Jackson und sieht halt viel Potenzial bei Peter Jackson. Und mein Eindruck war einfach nur, naja, so langsam scheinen die Herr-der-Ringe-Filme die Ausnahme zu sein und nicht die Regel in der Filmografie, also genau, in Sachen Qualität. Und ich wollte halt eher so ein bisschen erstmal auf diesen Punkt einfach nur zielen. Ich weiß gar nicht, also ich würde nicht so weit gehen, dass ich sage, Peter Jackson ist ein schlechter Filmemacher, weil ich denke das halt immer noch so aus dieser Perspektive. Peter Jackson ist nicht mehr der gleiche Mensch, der die Hobbit-Filme gemacht hat. Peter Jackson hat die Herr-der-Ringe-Filme. Mit dem Erfolg der Herr-der-Ringe-Filme und mit, also Peter Jackson hat ein System aufgebaut. Er hat eine Filmindustrie, glaube ich, mit aufgebaut. Das ist ja nicht nur sein Ding, aber in Neuseeland. Er hat
ja auch Hollywood auch für Jahre mitgeprägt. Danach kam ja alles mit Narnia und so weiter raus,
aber wegen Herr der Ringe. Aber also, der Punkt, auf den ich hinaus will, er hat es ja nicht in Hollywood gemacht. Er hat in Neuseeland, in seiner Heimat, hat er eine Struktur aufgebaut, ein Filmstudio, also wirklich Filmstudio, eine Location aufgebaut. Er hat dafür gesorgt, dass da etwas existiert, das Blockbuster produzieren kann. Damit haben sie dreimal Herr der Ringe produziert. Ja, was sollen die Leute jetzt machen, wenn Herr der Ringe durch ist? Natürlich die nächsten Filme. Und ich glaube, so habe ich zumindest auch diesen Peter Jackson dann gesehen, der in diesem Bonusmaterial vom Hobbit wirklich kurz vorm Herzinfarkt im Grunde genommen steht, kurz vor der Erschöpfung steht, vom Burnout steht. Weil ich glaube, also dieses Bild, was ich da vor Augen habe, wie der in seinen eigenen Sets steht und sitzt, in sich zusammengekauert ist und merkt, was für einen Riesenfehler er gemacht hat. Ich glaube, dieser Peter Jackson, das ist nicht der Regisseur Peter Jackson. Das ist nicht der Filmemacher Peter Jackson. Das ist der Geschäftsmann Peter Jackson. Das ist der, wie soll man sagen, der Mensch, der dafür gesorgt hat, dass diese ganzen Strukturen erst in Neuseeland stehen. Diese ganzen Kostümbildner, Setdesigner, Prop-Maker, Special Effects mit seinem Wetterstudio, der hat dafür gesorgt, dass ein Riesenapparat entstanden ist. Und dieser Apparat schreit aber ähnlich wie die Städte in Mortal Engines, klasse Überleitung, schreit nach Futter. Die müssen doch, also verstehst du, die können doch nicht diese Riesenproduktionsstätte nach auch nicht nach Mortal Engines abbauen, ihre Koffer packen und sagen, so Freunde, jetzt geht ihr alle nach Hause und ab morgen seid ihr arbeitslos.
Nee, das Problem ist ja auch nicht, dass er weitere Filme macht. Das Problem ist halt, dass die Filme scheiße sind. Und wenn du halt Hobbit als Zweiteiler machst, ja, und halt nicht irgendwie den vollpackst mit dummen Liebesgeschichten zwischen Zwergen und Elben und irgendwelchen Parts aus dem Silmarillion, was nichts mit der Geschichte zu tun hat, dann hätte sich ja auch keiner darüber aufgeregt letztendlich, ne? Also, um es mal ganz platt zu sagen. Also ich meine ja nur, ich sage ja nicht, dass er nie wieder einen Film machen soll, aber er zeigt mir halt irgendwie nur, irgendwas läuft da falsch. Und ich war nicht auch bei District 9 der Produzent, denke ich gerade noch?
Da war er der Produzent, aber da...
Genau, das war ja auch noch. Und also gut, der Film ist ja generell relativ gut angesehen, aber für mich ist der halt genauso ein großer Dreck wie... also das ist sogar das mieseste von allen genannten Beispielen für meinen Geschmack. Da möge man gerne unsere Episode dazu hören, hier bei Second Unit im Archiv. Da stehe ich heute noch 1:1 zu dem, was ich da gesagt habe. Also das ist für mich halt total problematisch, weil ich ja nicht mal irgendwie noch den District 9 habe, den ich noch als Positivbeispiel von einem Projekt anführen kann, wo er irgendwie involviert ist. Für mich war halt alles, was ich von ihm kenne, ansonsten, ich meine, selbst halt diese alten Filme von ihm, die finde ich auch nicht sonderlich toll. So, die sind halt ganz nett für das, was sie sind vielleicht, aber ich bin da jetzt auch kein großer Fan von. Peter Jackson ist für mich Herr der Ringe, so alles andere, wovon ich ihn kenne, ist für mich halt so oh mein Gott.
Weißt du, aber der Punkt, auf den ich hinaus wollte, ist auch das, was ich vorhin meinte. Peter Jackson ist jetzt derjenige, der dafür sorgt, dass hunderte von Menschen in diesem Industriekomplex da in Neuseeland Arbeit haben und so macht er jetzt seine Filme. Verstehst du? Mortal Engines ist Arbeitsbeschäftigungsmaßnahme für alle Leute, die da in diesem Komplex sitzen. Und da ist der Film kackegal, weil Peter Jackson kann am Ende des Tages allen die Hand schütteln und sagen, ich habe für alle von euch gesorgt, ihr seid alle in trockenen Tüchern für die letzten 2 Jahre eures Lebens gewesen. Ihr hattet alle was zu tun, ihr wurdet alle bezahlt, ihr habt alle Arbeit gehabt. Und das ist, also so imaginiere ich mir Peter Jackson als Vorsitzenden, als Chef, nicht als Filmemacher, nicht als Kreativen, nicht als jemand, der da sitzt und sagt, was habe ich der Welt zu erzählen, was will ich als nächstes machen, sondern als Papa. Als Papa, der da sitzt und sagt, meine Kinder müssen versorgt werden. Und das eben als Chef, der halt hunderte von Menschen versorgen muss. Und ich glaube, dass ihm diese Last auf den Schultern sitzt. Und wenn er, ich weiß nicht, ob er da irgendwie wieder rauskommt. Ich weiß nicht, was er machen muss, ob er auswandern muss, ob er jetzt irgendwie in Island eine Filmindustrie auf die Beine stellen muss oder in die Arktis auswandern muss. Aber ich glaube, er muss da vielleicht aus diesem ganzen Ballast mal raus und eben raus aus Neuseeland und weg davon und dann wirklich wieder seine Gummimonsterfilme auf die Beine stellen und einfach ähnlich. Weißt du was? George Lucas. Ähnliches Phänomen wie bei George Lucas. George Lucas war der Rebell, der in Hollywood seine Arthouse-Scheiße gemacht hat, dann auf einmal Erfolg hatte mit diesem komischen Star-Wars-Ding und daraus sind unendlich viele Firmen entstanden, die alle versorgt werden mussten, für die er alle verantwortlich war und dann halt eben nicht mehr einfach so irgendwie den nächsten Star-Wars schreiben konnte, sondern so ein Blödsinn wie die Prequels bei rumgekommen sind. So, weil hast ja auch gesehen, das Making-of von Episode 1, was in welchen Meetings der Typ gesessen hat, mit was für Sachen der sich beschäftigen musste, das hat er bei Episode 4 nicht machen müssen. Da stand er in der Wüste, da hat er mit seinen komischen Druiden rumgespielt und hat den Film gemacht, den er machen wollte.
Ja. Alles deswegen andere wirft haben ihm ja, gemacht. Normalerweise wirft ihm ja auch keiner vor, dass er dann eben gesagt hat, so bei Episode 5 und 6 habe ich halt einen anderen Regisseur genommen, weil die haben ja trotzdem noch größtenteils funktioniert. Ne, bei Episode 6 kann man sich drüber streiten. Aber dass er dann eben gesagt hat, ne, bei Episode 1 setze ich mich wieder selber in den Regiestuhl, obwohl er halt anscheinend nicht mal irgendwie Zeit oder Bock hatte, sein Skript rechtzeitig fertig zu schreiben.
Exakt, exakt.
Dann ist es halt nicht mehr in Ordnung. Ne? Dann musst du halt auch die Konsequenz daraus ziehen und sagen, ich produziere das meinetwegen, ne, oder ich bin im Hintergrund, aber dann, ich weiß nicht, er muss es ja nicht mal selber schreiben, sonst kann er auch sagen, hey, schreib mir ein Skript, ich gucke da nochmal drüber oder ich gebe vielleicht meinen Input, ist auch in Ordnung. Er kann doch immer noch der kreative Mastermind sein, ne? Aber dann muss er doch einfach sagen, ich mache das halt richtig oder nicht. Also das, was du alles erzählst, das ist halt echt schon irgendwie traurig, aber es macht halt wirklich Sinn. Und daraus kann man ja schon fast so die Frage ableiten, wenn du wirklich als Filmemacher, so als kreativer, junger, energischer Filmemacher, wenn du da erfolgreich wirst, heißt das nicht wirklich irgendwie fast immer, dass damit eigentlich sofort deine künstlerische Seite, also zumindest in großer Gefahr ist? Weil es ist ja wirklich so oft so gewesen. Ich meine, guck dir die Wachowskis an, ja, mit ihrem Matrix-Ding. Was die teilweise für Scheiße gemacht haben danach, mit dem Speed Racer und sowas, ja. Gut, sie haben halt bei Cloud Atlas wieder was Besonderes produziert, aber gleichzeitig, wie war dieser komische andere Science-Fiction-Film da? Mit den komischen Bienen? Ich kenne immer diese Szene. Jupiter Ascending. Genau, Jupiter Ascending. Ich kenne halt immer nur diese Szene, wo diese Bienen dann irgendwie so diese Bienenflügel finden und dann sagen, they can detect royalty. Also so der ultimative Müll, den die plötzlich machen. Und da denkt man sich, okay, what? Und die haben mal Matrix gemacht, irgendwie so ein Jahrzehnte Genre prägenden Actioner. Aber das hast du ja wirklich, so Peter Jackson ist da ja kein Einzelfall, der von Herr der Ringe zum Hobbit geht und jetzt plötzlich bei sowas wie Mortal Engines ankommt.
Ja.
Also ist doch scheiße, oder?
Ja, aber ich glaube, sorry, dass ich dieses Bild immer noch so geil finde, aber diese Raubstätte, diese Systeme, die halt irgendwie in sich aufnehmen und verschlingen, das ist halt so das Ding, dass halt, ich meine, wir reden halt von Hollywood, wir reden auch von Blockbustern. Wir reden jetzt ja nicht von den Independent-Filmemachern, die hier in Deutschland irgendwie ihren 10. Film in einer heimischen Garage drehen müssen, weil wir hier ganz andere Mittel haben, sondern wirklich so die Großen vom Großen. Dass die halt alle, oder dass da die Tendenz ist, so als, das sind immer, die fangen immer als Außenseiter an. Ja, das sind immer die jungen Wilden erstmal, die dann so mit dem einen oder anderen Stoff irgendwie so auftrumpfen und dann aber von dieser Maschine gefressen werden. Dann selber so eine Maschine erschaffen, die sie dann irgendwie selber verschlingt. So.
Coppola kann man da eigentlich auch schön noch mit in den Topf werfen. Der hat ja auch eigentlich fast das Gleiche durchgemacht, ne? Ist dann mit seinen, hat sogar klein angefangen und dann kommt der Pate und Apocalypse Now und heute produziert er so Filme wie Twixt. Den hast du wahrscheinlich nie gesehen. Gut für dich. Aber wenn du den Film, also das ist halt ein Film, den er auch gemacht hat, ich weiß nicht, der ist so wie 10 Jahre alt oder so, irgend so ein super billiger Horrorfilm, der aussieht, als hätte der 2 Millionen gekostet. Und das ist einfach der letzte Dreck. So wirklich. Solche Filme macht er heute. Das ist halt, ja.
Ja. Also es ist halt irgendwie, ja, es kann auch gefährlich sein, wenn du halt mehr Einfluss bekommst und auch mehr Einfluss ausüben kannst, ne? Ich meine, die produzieren halt die Dinger jetzt selber mit. Also Peter Jackson hat auch die nötigen Kredite und Gelder zur Verfügung, um so ein Ding wie Mortal Engines einfach überhaupt erstmal möglich zu machen. So. Und als er den Herr der Ringe möglich machen wollte, da musste der sich viel mehr auf andere Leute einlassen.
Ja, klar.
Und das
aber
ist
das
halt
scheint
auch
ja oft das Gute zu sein. Also oft habe ich das Gefühl, das kann natürlich auch mal zu was Schlechtem führen, aber oft habe ich das Gefühl, wenn Leute auch darum kämpfen müssen, ihren Film durchzubringen, dass dann irgendwie immer was Gutes dabei rauskommt. Und wenn die Leute halt alles nachgeschmissen bekommen, was sie haben wollen, so, muss mal ganz zu verallgemeinern, scheint mir das oft so zu sein, ne, dass das nicht klappt. Also anscheinend sieht man so als Künstler, es scheint zu helfen, wenn du irgendwie für dein Projekt kämpfen musst. So, war bei Matrix ja auch so. Da haben sie dann ihren Kurzfilm gezeigt und meinen, hier, guck mal, so wollen wir das machen, ne, gib uns mal ein Budget. Und so konnten sie dann langsam Vertrauen aufbauen. Aber es ist immer dieses so, ne, man muss erstmal die Filmwelt überzeugen, hey Leute, ich hab hier was, das kann funktionieren. Ne?
Tja. Und das ist übrigens auch das, was ich bei Netflix vermisse. Ich habe das Gefühl, dass die Leute, die für Netflix Filme produzieren dürfen, dann schon gar nicht mehr kämpfen müssen, sondern dann kommt das goldene Ticket, das ist einmal das Budget für den kompletten Film und dann ist der Kampf vorbei. Weil wenn du erstmal das Geld hast, kannst du machen, was du willst. Und manche gehen unter dabei und manche geht's vielleicht ein bisschen besser auf, aber so dieses, ich würde es vielleicht auch nicht um den Kämpfen nennen, aber es ist halt, es sind Kompromisse, so, die können halt, also Peter Jacksons...
Man wird gefordert zumindest.
Ja, Peter Jacksons Mortal Engines ist kompromisslos produziert, glaube ich, weil da niemand von außen mal irgendwie dazugekommen ist und gesagt hat, also das würde ich anders machen und so ist aber schon ein bisschen komisch und seid ihr sicher, dass ihr das für richtig haltet und das ist so... Das war bei Herr der Ringe, glaube ich, nicht so. Der musste, wie du sagst, kämpfen und auch, ja, und auch begründen und auch rechtfertigen, auch vor sich selbst und vor anderen. Und das ist halt ein Prozess, der Filme vielleicht eher besser macht als schlechter macht. Klar, manche Filme gehen so auch komplett unter und gehen kaputt. Aber ja, es ist halt auch nicht irgendwie nur die Lösung, immer alles machen zu können, was man machen will, weil das kann auch nach hinten losgehen, so. Naja.
Tja, schöne positive Note, auf der wir hier enden heute.
Naja, ein bisschen vielleicht, weil das, was ich vorhin meinte, finde ich eigentlich gar nicht mehr so doof. So dieses, der Übergang von 18 auf 19, der uns zeigt, dass solche dahin produzierten Filme vielleicht einfach nicht mehr von alleine ziehen, dass man sich doch wieder mehr Mühe geben muss und
Wer weiß. Ich weiß, wie wir positiv enden können. Wir können noch einen kurzen Ausblick machen auf nächstes Mal, wenn ich wieder zu Gast bin in ein paar Wochen. weil dann wollen wir ja Nausicaa gucken, einen meiner absoluten Lieblingsfilme, und der passt eben auch ganz gut zu dem Film heute.
Da bin ich gespannt. Ähnliches
Szenario.
Da bin ich echt gespannt, ja. Ja,
hat auch ein postapokalyptisches Szenario mit Steampunk. Also mach dich auf Schwerter und Panzer in Mischung gefasst.
Wird das denn eher so im Sinne von, hey Christian, kannst du dich noch erinnern, letzten Monat, so geht's jetzt richtig?
Das kommt dann alle zwei Minuten von mir.
Sehr gut, sehr gut.
Nein, ich will gar nicht Nausicaa dann andauernd auf das gleiche Level runterziehen hier. Also überhaupt der Vergleich, der ist ja eigentlich vollkommen unverdient.
Blasphemie, das ist schon Ketzerei.
Nee, also Nausicaa ist wirklich ein Film, der ist quasi heilig für mich. Ich habe mich auch schon immer in die Hauptfigur verliebt, seit ich den zum ersten Mal gesehen habe. Ist einfach wundervoller Film in jeder Hinsicht. Und der Soundtrack ist der Hammer und alles großartig dran.
Da bin ich gespannt.
Fast alles, ja, ja. Das ich finde natürlich auch bei meinem Lieblingsfilm noch Sachen zu meckern.
Ja, das wird auf jeden Fall unser Kapitel, unser Beitrag für den Japanuary, der ja auch nächsten Monat, genau, also im Januar wieder ansteht, Themenmonat. Und ja, da bin ich sehr gespannt.
Einer der paar meiner Lieblingsfilme, den wir hier noch nicht besprochen haben. Ja, interessiert mich auch sehr, was du davon hältst. Du hast ja auch schon ein paar Miyazakis gesehen inzwischen. Mhm. Ich kenne auch viele, also ein paar von den neueren kenne ich noch nicht, aber die ganzen Sachen aus den 80er, 90ern habe ich größtenteils gesehen von ihm und finde die auch, also ich finde keinen davon schlecht. Ein paar finde ich ganz nett und ein paar finde ich halt wirklich wundervoll. Und Nausicaa steht ganz, ganz oben bei mir, über allen anderen.
Schön. Tja,
freue ich mich drauf.
Ich auch. Und damit können wir an dieser Stelle eigentlich auch schon eine gute Feiertagszeit und einen guten Jahresübergang wünschen. Das ist auf jeden Fall erstmal die letzte reguläre Ausgabe hier im Hause Second Unit für das Jahr. Ein viel zu eskaliertes Holiday Special mit den beiden Jungs von Enough Talk steht auch schon in den Startlöchern. Die ersten beiden Episoden da drüben bei denen, dann einen Teil bei uns und ich glaube insgesamt sind es 13 Stunden Podcast. Also über die Feiertage habt ihr alle was zu tun.
Und, wer sich langweilt zu Hause bei der Familie, kann sich dann in sein Zimmer zurückziehen und den ganzen Tag eure Podcast anhören.
Ja, oder wer vielleicht auch über die Feiertage zu Mortal Engines gezwungen wird und hier zugehört hat und merkt, ach, das klingt alles nicht so gut, aber ich gehe mal mit, vielleicht so zwei kleine Kopfhörer noch mit ins Kino schmuggeln, einfach unsere Jahresrückblicke dann in der Zeit hören, weil die Bilder sind ja nett von Mortal Engines, aber dann braucht man da einfach auf den Rest nicht mehr so achtsam sein. Und das wäre vielleicht auch noch ein Tipp. Aber ja, es gibt noch viel zu hören. Das Jahr ist noch nicht ganz vorbei, aber wir können an dieser Stelle uns schon mal abmelden und eben auch schon mit Nausicaa dann für nächstes Jahr anmelden.
Tja, so, dann bleibt nur noch zu sagen, macht's gut. Ich setze mich jetzt nach Kiel und lauf nach Hause.
Was?
Oder fahr nach Hause, je nachdem, wie unsere Stadt funktioniert.
Ach so. Ja, Kiel gibt's jetzt ja nicht mehr. Das hat Berlin jetzt schon verschlungen. Nee, Hamburg wäre es.
Das glaube ich nicht.
Guck mal, das wär's doch. Das wäre doch geil. Hamburg gegen Berlin und dann bräuchten wir noch Köln. München können wir auch noch mitnehmen. Frankfurt auch noch so ein, das, ja, ein Deathmatch.
Das wäre doch mal was für den deutschen Indie-Film. Da vielleicht mal, ne?
Kannst du in Neuseeland anrufen und sagen, wir brauchen auch nur 50 Millionen. Das geht hier alles ein bisschen billiger.
Machen wir so. Vielleicht steigt Netflix ja noch mit ein. Ne?
Ja, sehr gut. Ja.
So, dann gut. Mit diesen Aussichten auf den deutschen Genrefilm verabschiedet sich Second Unit.
In diesem Sinne, frohe Feiertage, kommt gut rüber, genau. Und wir hören uns
nächstes Jahr.
Alles klar. Dann
macht's gut.
Ciao. Die Second Unit ist das Ergebnis harter Arbeit. Der Podcast kostet Zeit, er kostet Energie, er kostet Geld. Deshalb könnt ihr unsere Arbeit auf Patreon und auf Steady unterstützen. Viele, viele wunderbare Menschen machen das bereits. Jonas Mapace, Rochus Wolf, Alex, James Vermont, Cedric Schmidt, Michi W., Jan Repin, Fabian Yu und Matthias Denecke. Darüber hinaus könnt ihr auch das Second Unit Premium Paket abonnieren. Das kostet $5 bei Patreon oder 5 Euro bei Steady. Second Unit Premium gibt euch einen Blick hinter die Kulissen. In der State of the Unit erzähle ich euch einmal im Monat, was hinter den Kulissen geplant wird, was gerade so abgeht und was in den nächsten Wochen ansteht. Das gibt's einmal als Video, das gibt's auch als Audio. Darüber hinaus erhaltet ihr im Premium-Paket Zugang zu den Livestreams. Ihr könnt also, während wir unsere Second Unit aufnehmen, live dabei sein, zuhören und kommentieren. Viele Menschen machen das bereits. Tahiti Su, Sultan of Swing, Markus Heimitschlager, David X. Noack, Florian Priemel, Gian Ferrari Stefan, Stefan Drove, Rike the Midlist, Käthe, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Spencer and Stewart, Lars Rühmann, Inge, Stefan Manken, Timo Gerdau, Alucard, Sonja Bethke-Jehle, Sebastian Zripp, Anne-Kathrin Pache-Wilke und Erik Mülling. Darüber hinaus könnt ihr auch das Doppelte für das Premium-Paket ausgeben, wenn ihr sagt, das ist es mir wert. Das machen Thomas Jaspers und Niklas Römke. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das unter patreon.com/secondunit oder steadyhq.com/secondunit tun. Vielen Dank.